Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Naja.
Ja, doch, stimmt. Ja, stimmt. Wir haben ja. diesmal wieder früher. Ich habe eben schon. Morgen, ey, wir haben doch Mittag. Nee, stimmt.
Naja, gut.
Wir haben morgen, ja.
Wo wir uns getroffen haben, da hatten wir noch morgen, ja.
Na, wir haben auch jetzt noch morgen. Es ist ja vor 11. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir zuletzt ja auch spät mal aufgenommen haben.
Ja.
Ja, ich habe jedes Zeitgefühl verloren mittlerweile. Soweit ist es schon.
Besser spät als nie, oder wie war das?
Genau. Bei uns hat es auch gerade angefangen zu regnen. Ja, ich denke nicht, dass man es in der Aufnahme hört. Das ist sehr kräftig, ja, und prasselt hier ordentlich. Wäre ein schönes Hintergrundgeräusch, ne?
Ja, aber wir machen ja nicht den Einschlafen-Podcast. Weil so Regengeräusche, das ist ja eigentlich ganz gut zum Einschlafen.
Genau, und wer es möchte, kann sich es ja auf dem iPhone zumindest mal in den Einstellungen ja auch gerne hinzuzaubern.
Gibt es da Möglichkeiten, das zu machen, Hintergrundgeräusche?
Ja, in den Accessibility-Einstellungen müsste sich das verstecken.
Echt? Okay.
Also du brauchst ja nicht unbedingt eine Third-Party-App, also so ein paar grundlegende Sachen wie Regen, Gewitter, Meeresrauschen, die kannst du da einstellen.
Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht, da habe ich echt was dazugelernt.
Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht auswendig, wo sie es gerade versteckt, aber ich habe das zuletzt auf jeden Fall auch mal gemacht, so zwischendrin, als ich ein bisschen Ruhe gebraucht habe, habe ich mir einfach mal so ein bisschen Regen auf die Ohren gehauen, quasi so eine Kurzmeditation gemacht, weil ich da wirklich mal runterkommen musste bei dem ganzen Stress und habe das da mal wieder gemacht. Ich hatte es auch zwischendrin mal hier so gerade zum Einschlafen bei einem Podcast oder so noch so ein bisschen für Untermalung gesorgt. Also das, ja, also wir können es vielleicht mal nachreichen für die Shownotes, weil wie gesagt, ich müsste jetzt mal auf die Suche gehen, wo sie es genau versteckt, aber die Funktion ist da, ja.
Okay, das muss ich mir direkt mal angucken, da bin ich ja neugierig.
Können wir dann nach der Sendung dann nochmal genauer auf die Suche gehen.
Ja. Naja, das wird sich ja finden lassen. Ja.
Naja, auf jeden Fall.
Obwohl, ich habe jetzt ein Video gesehen, da haben sie die deutschen neuen Siri-Stimmen gezeigt oder nicht gezeigt, sondern akustisch wiedergegeben. Mhm. Die hören sich ja bescheiden an. Also das ist echt nicht so toll. Ist die neue weibliche Stimme, also die zusätzliche neue weibliche Stimme, die hört sich genauso an wie die Gabi bei TKKG.
Oh.
Ja.
Oh, okay, gut. Ist schon lange her, dass ich TKKG gehört habe, aber
Da kam es mir dann wieder in Erinnerung, wie sich die Gabi anhört. Mhm. Ja, und ich habe dann nochmal so ein paar alte TKKG-Folgen mir angehört.
Mal Probe gehört,
ja. Ist wirklich fast identisch und die konnte ich damals schon nicht so leiden, akustisch.
Also mit der hatte ich die wenigsten Probleme, ja.
Okay, du warst eher so der Tarzan-Problemtyp oder was?
Nee, das nicht, aber so manche andere auch dann halt Rollen, die besetzt waren. Also jetzt nicht so von den TKKG selbst, aber so ab und zu mal.
Naja, Tarzan wurde ja umbenannt in Tim, das darf man ja auch nicht mehr, ist ja auch nicht mehr so, na gut. Also mit Tim hatte ich da manchmal meine Probleme. Obwohl die Rolle hat sich auch in den späteren TKKG-Folgen etwas gewandelt.
Ja, wobei ich sagen muss, da finde ich eigentlich die Entwicklung bei den Fragezeichen besser als jetzt bei TKKG. Aber das ist ja auch so ein Thema für sich, ja. Hardcore-Fragezeichen-Fans versus Hardcore-TKKG-Fans, ja, aber.
Ja, gut, TKKG hatte ich ja auch noch so ein paar andere Probleme mit dem Schöpfer von dem Hörspiel etc. Aber naja, der Herr Wolf.
Also als Kind wusstest du das ja
nicht. Als Kind wusste man das nicht, nein. Nicht. Und ja, mein Gott, da haben wir ja wieder unser Thema, was sich durch unsere Sendungen zieht. Man muss Künstler vom Werk und von seiner Schöpfung trennen, aber das ist manchmal gar nicht so einfach.
Ja, das ist ja die Diskussion, die du eigentlich regelmäßig mit irgendwelchen Sachen führen kannst. Ja. Schwieriges Thema, ja.
So ist es. Gut. Das wollen wir jetzt aber nicht aufmachen, um Gottes Willen.
Ja. Nee, wir wollen auch hier jetzt kein Fragezeichen oder TKKG-Podcast aufmachen. Da gibt es andere, die Felder schon gut besetzt haben.
Ja, da gibt es ja einen marktbegleitenden Podcast von vom Herrn Thorsten Runte, Fragezeichenpott.
Ja, da, beziehungsweise da wird ja auch gerade, was Fragezeichen betrifft, relativ viel und gut gepodcastet. Vor allem, da erscheinen jetzt wieder anscheinend regelmäßiger Folgen. Weil das war ja früher hier so ungefähr eine Folge im Jahr.
Ach so, ja, ja.
Und jetzt sind ja schon zwei, glaube ich, jetzt gerade erschienen. Mhm. Relativ kurz nacheinander. Und ja, wo man auf jeden Fall als Fan reinhören muss, ist ja in den Original, sag ich mal, Podcast. Das ist ja hier der, Haschimitenfürst.
Okay, ja.
Ja, sagt ja wahrscheinlich was.
Ja, ich bin jetzt nicht ganz so tief im Fragezeichen-Podcast-Universum drin oder generell in den drei Fragezeichen, aber so oberflächliche Sachen habe ich schon auf
dem Schirm. Ja, der Podcast, der ist ja mit hier Andreas Fröhlich.
Ja.
Also von daher. Genau. Was ich da ganz nett finde, ist, die machen ja wirklich jede Folge in der richtigen Reihenfolge durch, ja. Mhm. Also gerade da, wenn man vielleicht schon lange raus ist aus dem Thema oder gerade frisch einsteigt ins Thema, ja, vielleicht auch mit seinen Kindern, ist das eigentlich ein sehr netter Podcast, weil sie da, wie gesagt, über jede Folge dann sprechen und das ist eigentlich ganz nett gemacht.
Ja. Ja, so, es ist
aber
spannend. Spannendes Thema. Drei Fragezeichen generell. Ja. Gut, okay, dann lass uns mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. So viel
zur Pre-Show.
Ja, genau. Hätten wir ein Soundboard, könnten wir solche Standardfloskeln, so nach dem Motto, lass uns mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Das könnte man auch wunderbar aufs Soundboard legen.
Das könntest du wirklich aufs Soundboard legen.
Ja, so eine Standardfloskel. Gut, aber jetzt nun wirklich, die Kollegen vom Marktforschungsinstitut IDC und mehr oder weniger auch die anderen Kollegen vom Gartner-Institut, die sind auf das gleiche Ergebnis gekommen, aber ich habe jetzt mal die IDC-Erhebung zur Grundlage genommen. Die Erhebung ist doch ganz positiv, zumindest für den Mac-Markt oder für die Mac-Verkäufe, weil die sind wieder gestiegen. Die sind ja so ein bisschen rückläufig gewesen in der Vergangenheit. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, Marktsättigung etc., Verschiebung der Produktreleases und so weiter, hatten wir ja schon einiges thematisiert. Aber der Markt, jedenfalls der Mac-Markt, hat sich etwas erholt und genau um 10% hat er sich erholt. Im Quartal, also im Q2 2023, wie gesagt, hat er sich um 10% erholt zum Vergleich des letzten oder des Quartals 2022 Q2. Im direkten Vergleich, wie gesagt, hat er sich um 10% erholt. Also für den Mac sieht es sehr, sehr gut aus. Anders sieht es da im PC-Markt aus, weil das ist nach wie vor rückläufig, das Geschäft. Das PC-Geschäft generell hat sich zum 6. Mal in Folge, also wie gesagt in Folge nacheinander, zurückentwickelt. Und da gibt es ein Minus von 13,4%. Das ist schon mal eine Menge. Ja, das ist nicht so schön. Allerdings muss man sagen, es gibt einen ganz kleinen Silberstreif am Horizont. Wenn man jetzt das Q2 mit dem Q1 2023 vergleicht, hat sich wiederum der PC-Markt ein ganz klein bisschen erholt und man sieht einen Aufwärtstrend. Allerdings ist es, wie gesagt, immer noch rückläufig, obwohl es eine kleine Tendenz nach oben gibt und ein kleiner Silberstreif am Horizont, wie man so schön sagt. Ja. Ja, so ist das. Gute Zeiten für den Mac zurzeit.
Ja, okay, da muss man ja auch sagen, gerade auch wieder mit dem M2 und mit den neuen, mit den Updates, die sie vorgestellt hatten, und auch mit dem 15er haben sie ja Produkte jetzt gerade präsentiert, die da ja auch nochmal, gerade auch mit dem 15er MacBook Air haben ja auch einige Kunden drauf gewartet. Da ist natürlich jetzt neues Blut da gewesen, um es mal so auszudrücken, die dann da natürlich auch nochmal einen Push geben können. Ja, auch gerade, wie gesagt, mit dem M2.
Ja.
Ja, da haben ja auch einige drauf gewartet. Wir hatten ja auch anfangs mal drauf gesessen, inwieweit man halt da vielleicht die erste Generation noch aussitzt. Ja, hätte ich jetzt kaufen wollen müssen, ja, zum M1, hätte ich da auch schon zugegriffen, ja, aber wie gesagt, der ein oder andere hat da vielleicht auf einen M2 noch gewartet, gerade weil man sich da vielleicht auch noch so ein bisschen Leistungssprünge erwartet hat. Also da ist natürlich, wie gesagt, auf jeden Fall, oder hatte Apple eine sehr gute Ausgangslage.
Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Aber ich habe ganz vergessen, dass wir heute einen Sponsor an Bord haben. Normalerweise kündigen wir das ja immer am Anfang der Sendung an. Das wollte ich jetzt nochmal kurz nachholen. Wir haben nämlich heute wieder die Firma Roborock an Bord und da reden wir im Laufe der Sendung über meine weiteren Erfahrungswerte mit dem Staubsauger und Wischroboter. Das nur mal so als kleiner Teaser.
Da hat uns die Pre-Show fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja,
ja, aber meine Shownotes haben uns hier gerettet, dass mir das gerade aufgefallen ist. Aber es wäre ja nicht so schlimm gewesen, solange ich den Hauptwerbespot hier nicht vergesse, wäre das alles okay gewesen.
Ja, okay, da haben wir ja, da ist ja schon fest eingeplant.
Also. Ja. Zur Not hätte ich dann das nochmal reinschneiden müssen und was nachträglich aufnehmen müssen, aber das muss ja auch nicht sein. Wir schneiden ja nichts.
Ja.
Gut, aber wo wir gerade bei unserem Wirtschaftsblock sind, lass uns doch nochmal über ein anderes negatives Ereignis sprechen, was mich eigentlich nach meinen subjektiven Erfahrungen gar nicht so wundert. Natürlich ist das nicht repräsentativ, was ich mit der Marke erfahren habe oder was mir zugetragen worden ist aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber letztendlich aus diesen ganzen Nachrichten, aus diesen ganzen Erfahrungen wundert mich das Resümee, was wir jetzt haben, gar nicht. Es geht über die Marke VanMoof. Man kann im Endeffekt noch sagen, es ist ein Unternehmen, was noch so ein bisschen in der Startup-Phase ist. Also ein E-Bike-Hersteller, der in den letzten Jahren wurde auch immer so ein bisschen verglichen mit Tesla. Das ist sozusagen das Tesla unter den, oder der Tesla unter den Fahrrädern. Und ehrlicherweise muss ich denen so ein bisschen zustimmen. Sehr, sehr viel Technik an Bord, aber die konventionelle Fahrradtechnik ist so ein bisschen durchschnittlich, unterdurchschnittlich und böse Zungen würden auch behaupten, sehr viel Hightech-Spielzeug in Elektronikform, Fahrradtechnik scheiße. Das ist auch so das, was mir so zugetragen worden ist. Zudem sind auch die Erfahrungen, die ich gehört habe, vom Service her extrem schlecht. Viele mussten sehr lange auf die Reparaturen warten. Zu dem Zeitpunkt, wo sie noch keine Servicepartner hatten, mussten die Fahrräder ja durch die Gegend geschickt werden, was natürlich auch nicht nachhaltig ist, da permanent irgendwelche großen Fahrräder durch die Gegend zu schicken. Das ist eigentlich das ganze Gegenteil davon, ein nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen oder ein nachhaltiges Branding am Start zu haben, nach meiner Meinung, weil diese irrsinnigen Kosten, Logistikkosten, die da entstehen, nicht nur Kosten, sondern auch die Fahrzeuge, die da unnötigerweise durch die Gegend geschickt werden müssen, das muss natürlich alles nicht sein. Da sind sie davon abgegangen, sie haben sich dann einen Servicepartner gesucht und haben versucht, ein Service-Netzwerk aufzubauen, was aber auch nicht so gelungen ist. Man hat dann auch gehört, dass Servicepartner unzufrieden waren, also die Erfüllungsgehilfen unzufrieden waren mit der Abrechnungsweise von VanMoof, weil diese Servicekosten, diese Serviceeinheiten oder diese Arbeitswerte, die zugrunde gelegt worden sind von VanMoof, die waren einfach zu kurz gefasst, zu gering gefasst, sodass sie teilweise gar nicht kostendeckend arbeiten konnten. Die Werkstätten, die das erledigt haben, also es war so ein bisschen alles sehr spitz auf Knopf geschnitten und dieses ganze Konstrukt ist denen jetzt mehr oder weniger auf die Füße gefallen und mittlerweile haben sie den Verkauf ihrer Fahrräder ausgesetzt. Sie sind in einem mehr oder weniger Insolvenzverfahren. In den Niederlanden läuft das ein bisschen anders. Da hat man auch noch eine andere Möglichkeit, seine Insolvenz abzuwickeln. Aber im Moment sind sie so, dass sie vom zuständigen Gericht unterstützt werden, wie man so schön sagt. Und das Gericht hat zwei Verwalter bestellt, die dem Unternehmen so ein bisschen unter die Arme greifen und versuchen, das Ganze vernünftig abzuwickeln. Es gab auch ein Statement vom CEO, also der alte ist immer noch der aktuelle CEO, der hat gesagt, dass ein Verkauf jetzt auch nicht ausgeschlossen wäre der Marke und dass sie versuchen, das Ganze zu retten. Ja, und dabei hat er vor ein paar Monaten noch geprahlt, wir sind das bestfinanzierteste E-Bike-Unternehmen der Welt. Also ist auch ein Typ, der so gerne auf die Kacke haut. Scheint jetzt ja nicht so zu sein. Dazu kommt noch, dass der Flagship-Store in Amsterdam geschlossen worden ist, weil einige verärgerte Kunden den Laden in Anführungsstrichen gestürmt haben. Sie wollten ihre Fahrräder wieder haben, die dort zum Service sind oder die dort in der Garantiereparatur sind, weil sie natürlich Angst haben, dass das nicht wieder rausgerückt wird, das ganze Kram, oder dass die Räder gar nicht erst repariert werden und so weiter und so fort. Aktuelle Bestellungen sind auch noch in der Schwebe. Es gab jetzt ein aktuelles Statement von VanMoof, dass die aktuellen Bestellungen, also von den Fahrrädern, die schon bezahlt worden sind, auch ausgeliefert werden und dass die Garantie- und Service-Abläufe auch weiterhin abgewickelt werden. Ja, da bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Also ich hoffe mal, dass die Leute, die wirklich schon in Vorkasse gegangen sind, da auch noch was dafür bekommen, weil wäre ja ein bisschen schwierig. Ich weiß, wie du schon gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, wie da vor Ort das mit den Insolvenzverfahren dann abläuft. Aber das wäre natürlich schon sehr traurig, wenn da die Kohle dann weg wäre und du bekommst auch nichts dafür. Die andere Frage ist halt, wenn das Unternehmen wirklich dann abgewickelt werden sollte, ja, weil sich vielleicht kein Käufer findet etc., wie es dann halt aussieht, ja, du hast da wie gesagt, Garantie wäre Essig-Reparaturen, beziehungsweise wie würde die Ersatzteilbesorgung aussehen, weil das ist ja gerade was die Elektronik betrifft, alles Custom. Wie würde es da halt aussehen, ja, wenn wirklich da mal eine Reparatur anstehen würde? Inwieweit ginge das überhaupt noch zu reparieren? Weil, wie gesagt, so Bremsen etc., mein Gott, das sind Standardteile. Das ist ja weniger das Problem jetzt, aber wie gesagt, gerade alles, was mit Elektronik, ja, Motor beziehungsweise auch den Akku zu tun hat, der ja, glaube ich, da auch in den Rahmen integriert ist, ja, und nicht irgendwie so ein 0815 Aufsetzakku ist, ist auch wieder so ein Ding, ja. Was machst du, wenn dein Akku aus welchem Grund auch immer mal kaputt sein sollte, ja, und du kriegst halt keinen neuen mehr, der passend für deinen Fahrradrahmen ist. Das sind alles so Sachen, das ist halt wirklich schwierig. Wollen wir das Beste hoffen? Ja, ich wüsste jetzt allerdings nicht, wer da unbedingt zugreifen sollte, ja, je nachdem, wie der Kaufpreis wäre, was da dann so angestrebt ist, dann noch zu erzielen, wer da zugreifen sollte. Es ist jetzt nicht so eine, also meiner Meinung nach, nicht so eine Killermarke.
Nein, es ist.
Dass sich da vielleicht der ein oder andere Serienhersteller, nein, auch im E-Bike-Bereich vielleicht, nein, dann sagen würde, okay, darüber können wir uns hier zumindest mal einen sehr gut etablierten Markennamen halt einfach einkaufen. Selbst wenn wir da und den Namen auf eine Entwicklung von uns draufkleben, ja, hättest du wenigstens über die Brand Recognition halt was gewonnen. Würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, ja, dass das jetzt so eine Top-Marke ist, ja, alle was den Markennamen betrifft.
Ja, daher, das große Problem ist halt auch, was existiert, wenn die irgendwann ihre Serverinfrastruktur nicht mehr am Laufen haben. Das Ding ist ja ein elektronisch basiertes System, sage ich jetzt mal. Allein jetzt auch diese ganze Bluetooth-Konnektivität, du kannst das Fahrrad ja nicht starten, wenn der Bluetooth-Schlüssel nicht funktioniert und so weiter. Und wenn das jetzt im Hintergrund nicht am Leben erhalten wird, dann hast du irgendwann einen Haufen Elektroschrott. Obwohl es da ja auch eine neue Kenntnis, eine neue Situation gibt oder eine neue Information, die Konkurrenzmarke Carboy, die ja mehr oder weniger so ein Abziehbild ist von VanMoof, in Anführungsstrichen, also ähnliches Konzept, relativ simple Fahrradhardware mit sehr viel Elektronik drumherum, um es jetzt mal runterzubrechen, die hat schon gesagt, sie würden sich dazu bereit erklären, die Infrastruktur von VanMoof am Laufen zu halten, dass wenigstens die Fahrräder, auch wenn die Firma nicht mehr existiert, weiter betrieben werden können. Das ist so das neueste Statement, was Carboy gesagt hat. Generell bin ich ja der Meinung, dass wenn man auf so eine kleine Marke setzt, wie ich VanMoof nach meinem Kenntnisstand auch noch einordne, die sehr viel proprietäre Sachen an Bord hat, nicht nur elektronisch, sondern teilweise auch von der Fahrradtechnik, dann wird es immer sehr, sehr gefährlich. ja, wenn man sich auch die ganze Historie angeschaut hat. Ich kenne jetzt 5 Leute, die sich so ein Fahrrad gekauft haben. Und einer davon ja, und einer davon hat das Ding sage und schreibe 8-mal zurückgeschickt. Und sie haben es nicht auf die Reihe gekriegt, das Gerät oder das Fahrrad zu reparieren. Ja, und das ist eigentlich nicht machbar. Ne? Also, na, machbar ist es schon, sonst hätte er das nicht machen müssen, aber das geht ja nicht. Ne? Und ich hätte das Ding versucht zu wandeln. Also ich hätte das Ding nicht 8-mal durch die Gegend geschickt. Also das hätte ich nicht gemacht. Also schon beim 2. Mal, da wär's mir sauer aufgestoßen. Ne? Also, nee.
Ja, wobei designtechnisch finde ich die schon sehr gelungen.
Ja, aber ich sehe, das ist schön. Es gibt auch designtechnische Fahrräder von Traditionsmarken, die viel mehr Erfahrung haben im konventionellen Fahrradbereich. Und das ist, denke ich, auch das viel Wichtigere dabei. Was nützt mir die schönste Elektronik, wenn ich mich auf die Hardware, auf die grundsätzliche Hardware des Fahrrads nicht verlassen kann? Das ist genau wie bei Tesla auch. Ich habe ein tolles Fahrzeug.
Ich wollte auch gerade den Schlag zur Kfz noch ziehen, allerdings nicht unbedingt jetzt zu Tesla. Die Problematik, also wie gesagt, ich kenne niemanden, der einen Funmove hat, auch wenn ich mich im Bekanntenkreis oder mit anderen Leuten über E-Bikes unterhalte, ist das keine Marke, die jemals gefallen ist.
Ja.
Gerade auch, weil es halt so ein kleiner Player ist. Du hast hier keinen Händler oder so, der Funmove im Fenster stehen hat. Du hast keinen Funmove selbst, der irgendwo was betreibt hier in der Region, dass du sagst, okay, du gehst mal dahin, hast einen Flagship-Store.
Es gibt in Berlin, glaube ich, einen Flagship-Store. Es gibt einige Flagship-Stores, aber jetzt nicht flächendeckend.
Wo du mal hinfährst oder so, ja, oder wo du dein Service-Center hast. Und das sind halt alles so Sachen, die gerade auch in dieser Preisklasse dann mit ein Thema sind, ja.
Obwohl es ja noch verhältnismäßig günstige Fahrräder sind, das kommt ja noch dazu. Sie wollten ja auch so ein Fahrrad für jeden produzieren.
Ich hatte die Preise nicht im Kopf, aber das, was ich im Kopf hatte, war eigentlich relativ viel.
Nee, sind relativ günstig, sage ich mal. Ich glaube bei 2,4, 2,5 oder so geht's. Ich weiß es nicht auswendig. Also es gibt ja verschiedene Modelle und auch verschiedene Ausstattungsmerkmale, aber jetzt im Vergleich zu einer anständigen Fahrradmarke wie, ich sag mal, Riese und Müller, sind die noch relativ günstig. Ne? Also meine Erfahrung und das, was mir zugetragen worden ist von meinen Bekannten, die sind durchweg, alle 5 sind damit unzufrieden. Der eine mehr und der andere weniger. Viele arrangieren sich mittlerweile auch damit, und sie müssen es sicher schön reden, was soll's, sie haben halt das Ding am Hals, das Fahrrad. Aber es ist eine völlig überbewertete Marke, so ein typisches Hipster-Produkt, ne? Also muss man einfach so sagen.
Das war auch die Schlagzeile, die ich gelesen hatte. Hipster-Marke, Funmove,
muss Insolvenz
anmelden.
Deswegen, wenn ich mir ein E-Bike anschaffen würde, dann würde ich mich für eine Marke entscheiden, die so viel wie möglich konventionelle Komponenten einsetzt, die am Markt vertreten sind, die man auch im Nachhinein bei jeder vernünftigen Zweiradwerkstatt reparieren lassen kann, die Fahrräder. Ich sag mal, ein Riese und Müller oder sowas, das ist jetzt so meine Referenzmarke, wo ich sehr viel Erfahrung mit habe, ich auch schon Probefahrt mitgemacht habe. Und das sind natürlich ganz andere Qualitätsstandards als so ein Hipster-Bike da. Ist ganz einfach so.
Ja, das ist halt generell die Problematik. Gerade bei, es gibt ja so 2-3 Marken, die gerade auch im Motorenbereich, ja, im Antrieb eine eigene Sache fahren oder da würde ich auch sagen, muss man mal aufpassen, ja, ist es einem das wert, ja, das einmal das viele Geld und zweitens dann auch in so eine proprietäre Technik dann reinzusetzen, weil wenn man mal guckt, ja, nicht ohne Grund haben wir gerade in der Antriebstechnik mit Bosch, mit Shimano, mit Samsung,
Roloff zum Beispiel, Roloff als Antrieb, also als Riemenantrieb Schaltung.
Ja, haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, Systeme am Markt, die millionenfach verbaut werden, wo entsprechend das Know-how, der Service, ja, und auch die Ersatzteilbesorgung halt entsprechend gut einfach ist, wo du auch eine gewisse, ja, Kompatibilität hast innerhalb der Marken, weil einfach da auf diese Teile zurückgegriffen wird. Da kannst du auch sagen, okay, was unterscheidet dann noch Fahrrad von Hersteller A zu Hersteller B, wenn der Shimano-Komponenten einen Bosch-Motor verbaut, dann ist es ja im Prinzip alles dieselbe Suppe. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Aber wie gesagt, du hast ja den Vorteil, dass du da auf ein groß aufgestelltes Netz einfach zurückgreifen kannst. Und vor allem halt, wie gesagt, da auch die Ersatzteilbesorgung entsprechend aussieht.
Absolut, ja.
Weil was wird oder wie schnell ja wird Bosch vom Markt verschwinden? Shimano, ja. Wie Samsung,
so
ja,
ist es.
Prose, wer auch immer, ja. Wie ja. schnell werden die denn untergehen? Ja, das da, wie, selbst wenn dein Fahrradhersteller, der die Teile verbaut hat, pleite macht, ja, weil er so eine kleine Nische, so ein kleiner Nischenhersteller am Ort war, der da von Hand die Fahrräder geklöppelt hat, selbst wenn der pleite geht, ja, du hast trotzdem Technik drin, die du auf jeden Fall noch irgendwo einen Service gemacht kriegst. Ja.
So ist es. Ich meine, wenn ein Techniker für einen Rohloff-Antrieb eine Schulung hat oder sich damit auskennt, dann kann er diesen Rohloff-Antrieb bei einem Riese und Müller genauso reparieren wie bei einem Rose oder einem Kalkoff-Fahrrad, sage ich jetzt mal, weil das mehr oder weniger vielleicht bis auf ein paar Kleinigkeiten identisch ist, das Ganze, weil es Standardkomponenten sind. Und da hat man natürlich den ganz großen Vorteil. Genauso nehmen wir jetzt mal an, rein fiktiv, Riese und Müller geht irgendwann mal pleite. Dann ist natürlich der Anreiz für Kalkoff oder für Rose, den Laden aufzukaufen, ein größerer, weil sie mehr oder weniger gut zum Sortiment passen, auch vom Branding her, weil sie auf Standardkomponenten setzen, als wenn man sich so eine proprietäre Hipster-Marke einkauft wie Van Move. Was will Riese und Müller mit dem Zeug? Die können da gar nichts mit anfangen. Was wollen die mit dem Kram?
Das ist ja die Frage. Wie gesagt, wenn das ja ein bereits sehr gut etablierter Markt wäre,
ja,
und auch Marke, und du hast da deine Käufer, ja, und setzt da halt entsprechend auch Fahrräder ab, und über, wie gesagt, und die würde halt aus welchem Grund auch immer insolvent gehen, und du sagst ja, okay, den Markt, ja, und die Kunden will ich mir gerne, oder würde ich mir gerne mitnehmen, dann kannst du auch so eine Marke kaufen, ja, aber das sehe ich einfach bei Van Move so nicht.
Nein. Das ist, wie gesagt, das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber für mich ist ein völlig überbewertetes Unternehmen und auch ein völlig überbewertetes Produkt. Ja, ist halt so.
Ja. Aber um den Schlag nochmal zu Kfz zu führen, weil du hattest ja auch gerade über das nicht existierende beziehungsweise nachher dann eventuell nicht so toll ausgebaute Servicenetz für Van Move gesprochen oder von Move gesprochen. Ich sehe das Problem auch bei vielen Elektroauto-Marken, die halt dieses nächstes Jahr auf den deutschen Markt kommen wollen. Wenn man da gerade mal guckt, so Anbieter wie Sika, wie Genesis zum Beispiel, die ja sagen momentan, sie sind gerade dabei und wollen halt mit Servicestellen vor Ort Kooperationen eingehen. Wer war das denn, der vor Jahren da mit ATU im Bereich Elektrofahrzeug-Service war? Das war ja auch, oder da hat man ja auch nicht so viel Gutes gehört. Da sehe ich auch ein Problem, gerade bei deutschen Kunden, also hier bei uns in Deutschland. Wenn du kein gut verfügbares Service-Netz hast, wird es, denke ich, schwierig, da gerade für diese Anbieter, auch wenn sie relativ günstig sind, gerade im Vergleich zu deutschen Autoherstellern, da vernünftig Fuß zu fassen, weil wenn ich klar ist es verlockend, ja, 80% der Reparaturfälle können vor Ort bei dir zu Hause ja von einem unserer Service-Mitarbeiter erledigt werden. Die restlichen 20% stellen wir dir ein Leihauto hin oder ein Ersatzfahrzeug hin und nehmen das Fahrzeug mit. Habe ich Bauchschmerzen mit.
Ja,
weil wird es wirklich so funktionieren, wie es beworben wird?
Ja.
Oder aber du sagst ja, okay, in Zukunft arbeiten wir mit ja, zum Beispiel ATU zusammen. Willst du dein, auch wenn es vielleicht nur 70.000 sind, dein 70.000 Fahrzeug, ja, dann zu ATU auf den Hof stellen, die dann den kompletten Service machen für deine Autobatterie beziehungsweise für den Elektromotor, ja. Weiß man nicht. Gerade wenn man vorher vielleicht andere Marken gefahren ist, ja, wo man in dem Mittel- oder auch im Premium-Segment gerade mit deutschen Automobilherstellern unterwegs war und da gewohnt ist, ja, dass man seinen Service ja, oder seinen Händler hier in der nächsten, ja, von mir aus auch in der nächsten größeren Stadt hat, beziehungsweise viele, ja, du hast ja auch teilweise kleinere, ja, die relativ nah bei dir vielleicht auch, oder ich sehe es ja hier bei uns auch in der Region, ja, so weit sind die Wege ja nicht, ja, und du hast dann deine VAG, du hast dann BMW, du hast dann dein VW, ja, dieser VAG hat ja eben gesagt, Audi, Skoda, also, ja, die hast du alle hier einfach in der Region. Du hast kurze Wege, du hast deinen Ansprechpartner. Also das wird, denke ich mal, für die auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das läuft, ja, ob es da wirklich der Preis macht.
Ja,
weil wenn
aber
du mal guckst, wenn Sieger jetzt kommt mit dem Angebot, was sie haben, ja, der 001 soll ja, glaube ich, jetzt ab dem 4. Quartal bestellbar sein, ab dem 1. Quartal ausgeliefert werden. Aber du hast jetzt noch keine Ahnung, wer den Service macht, ja.
Das ist das gerade bei einem so komplexen technischen Gerät wie ein Auto, sehe ich das als sehr problematisch an, da kein vernünftiges Service-Netz zu haben.
Ja. Wie gesagt, das sehe ich eigentlich als die Herausforderung an,
dass sie alle Fall
Autos bauen können. Gar kein Thema, ja, dass gerade auch diese Marken, ja, die ja in Europa designt werden für den europäischen Markt, die dann, wie klar, in China geschraubt werden, aber die dann, wie gesagt, ihren Hauptmarkt oder das der Fokus beim Design der Fahrzeuge, ja, oder bei der Entwicklung der Fahrzeuge halt Europa war, die für den europäischen Markt eigentlich gedacht sind, dementsprechend auch preislich positioniert werden, ja, ganz klar, ja, du kannst hier einfach bessere Preise dafür kriegen als in China vor Ort, wo auch die Konkurrenz nochmal um einiges höher ist. Wie gesagt, das Thema Service, ja, ist eins, das müssen die auf jeden Fall gelöst kriegen, ja.
Auf jeden Fall.
Und da hätte ich halt aktuell noch ein bisschen Bauchschmerzen mit. Mhm. Aber müssen wir mal gucken, ja. Vielleicht ist es ja dann doch ein funktionierendes und überzeugendes Konzept. Muss man mal abwarten, wenn man mal guckt, ja, wie viele Leute mittlerweile bei so Online-Versicherungen sind, ja, und da auch nicht wissen, wo das Auto in den Service geht beim Versicherungsfall. Ja. Okay, dann sind wir vielleicht einfach jetzt so weit, ja, dass es nicht mehr so eine Rolle spielt wie bei uns, ja. Bei uns alten Säcken.
Ich glaube, es gibt auch noch eine Menge junge Leute, die darauf Wert legen. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt nur am Alter festmachen.
Ja, wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht, ja. Vielleicht ist es wirklich so ein Ding, ja. Wir sagen ja auch immer Auto, ja, etc. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile einfach, oder hat sich das da auch ein bisschen gedreht, ja.
Ne, sicherlich hat sich das irgendwo gedreht, aber es gibt auch noch ganz viele junge Leute, die Spaß an individueller Mobilität haben und wie ist es bei BMW, die Freude am Fahren haben, sei es elektrisch oder sei es ganz konventionell mit einem Verbrenner. Da gibt es, denke ich, noch ganz, ganz viele Leute, die dafür die begeisterungsfähig sind und sich dadurch begeistern lassen. Und ich hoffe, das wird auch noch lange so bleiben.
Gut. Wage ich zu bezahlen? Also ich sehe da große Fragezeichen.
Ja.
Ich sehe da große Fragezeichen, aber ja, müssen wir einfach mal abwarten. Ja.
Es kommt natürlich, wie ich es ja schon so oft gesagt habe, auch immer darauf an, in einer Großstadt, in einer Metropole wie Berlin oder Hamburg, da wird das wahrscheinlich nicht so ein Thema sein, aber je weiter man nach Haus kommt, je mehr spielt heutzutage das Fahrzeug immer noch eine Rolle. Ganz klar. Wie das dann natürlich angesehen wird, ob es dann nur als Mittel zum Zweck angesehen wird oder ob es als Freudespender angesehen wird, das Fahrzeug, das ist dann auch eine ganz andere Sache, aber ja, darüber kann man dann auch noch diskutieren. Gut. Ja, wo sind wir denn? Ach, wir sind hier. Du hattest auch noch ein kleines
ja, wir hatten ja letzte Woche kurz über Meta, über Meta gesprochen, also über Threads von genau. Meta gesprochen.
Ja.
Jetzt, da hatten wir ja auch über die Möglichkeit gesprochen, über VPN etc., sich halt ein Konto zu erstellen, weil es ist ja noch nicht offiziell hier an den Start gegangen.
Ja.
Jetzt haben wir die ersten Infos bekommen, dass Meta auch, wie gesagt, diese VPN oder über VPN erstellten Konten oder die Nutzung über VPN jetzt unterbindet.
Mhm.
Einige sind da groß am Heulen, ja, wobei ich dann auch sage, okay, das Risiko bestand von vornherein, ja,
ja,
dass eventuell Meta gezwungen sein wird, da je nachdem, wie viele Leute, wie gesagt, bei 5 Leuten, mein Gott, was soll sich da Meta in die Hose machen? Nur, wenn man sich mal so die Nutzungsdaten oder die Entwicklung anguckt, ja, die sind ja wirklich steil durch die Decke gegangen, was jetzt Neukonten oder die Nutzung betrifft, zumindest mal am Anfang. Mittlerweile heißt es ja, die haben bis zu 50% schon wieder verloren, also an Nutzung, ja, beziehungsweise an Beteiligung, ja, bei Threads. Aber kann man machen, aber wie gesagt, bei der Menge an Konten war Meta oder ist Meta jetzt einfach gezwungen, da zu reagieren, bevor sie da eins auf die Finger kriegen. Weil, wie gesagt, die sind da noch am Prüfen, inwieweit sie überhaupt Threads anpassen müssen, eventuell an die Bestimmungen halt in der EU. Oder ob sie da einfach loslegen können. Wobei es wahrscheinlich eher schwierig ist, weil du ja mit deinem Konto alles und, ja, beziehungsweise mit einem Konto, mit deinem Instagram-Konto ja auch direkt Threads nutzen kannst, etc. Da ja auch der Datenaustausch stattfindet, ja, alle deine Instagram-Nutzer, die ja auch Threads nutzen, sind ja dann automatisch in Threads dann auch für dich verfügbar. Das ist ja die Diskussion auch früher mit Instagram und Facebook. Ja, dass dann, oder auch dein Telefonbuch, ja, dass sie dann da, wer ist da wo angemeldet und du hattest sie dann alle, ja, da war ja auch hier damals die Diskussion, beziehungsweise der leichte Fingerschlag, ja, Freunde, so könnt ihr mit den Daten nicht umgehen und dem will halt Meta momentan ja nach wie vor erstmal aus dem Weg gehen, beziehungsweise gucken, inwieweit sie da eine Lösung finden können und wie gesagt, bei der Menge an Nutzern waren sie einfach anscheinend jetzt gezwungen, da halt einen Riegel vorzuschieben. Es wird natürlich im Netz auch laut drüber geheult, ja, weil wie kann man mir meinen Zugang zu Threads, den ich über VPN, ja, zu einem Netzwerk, in dem ich sonst keinen Zugang habe, mir dann über VPN einen Zugang gelegt habe, ja, wie kann man mir den jetzt wegnehmen? Ja, sorry, aber da wird, glaube ich, an der falschen Stelle geweint, ja.
So sehe ich das auch. Und ich meine, wenn sie erfolgreich sein wollen damit, dann müssen sie es früher oder später auch in Europa
sie müssen eine Lösung finden,
ausrollen, ja, in irgendeiner Weise.
Der europäische Markt ist einfach zu groß.
So ist es, genau. Ja. Und das wird auch passieren.
Sie, wenn sie für sich klar die Entscheidung treffen, können wir nicht machen, ist ja auch okay. Ja. Es muss dann, wie gesagt, es ist ja deren Entscheidung. Wenn sie sagen, sie können das in der Form und nicht umsetzen, okay. Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass das gemacht wird. Also ich denke schon, dass sie das früher oder später bei uns auch oder zumindest in Europa auch ausrollen werden. Wie auch immer, wie es dann angepasst wird oder etc., wie das dann aussehen wird, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Aber ich denke, sie werden einen Weg finden, das den europäischen Markt anzupassen.
Ja, ja. Die wollen da, also sie können da eigentlich nicht drauf verzichten, ja. Mhm.
So ist es. Gut. Noch ein kleines Thema. Return to Monkey Island wird am 27. Juli in den App Store kommen, in den Apple App Store für iPhone und iPad. Für einen doch sehr, finde ich persönlich, für einen sehr günstigen Preis von 9,99 €. Das kann man schon mal machen.
Ja, wenn man mal überlegt, wie kaputt die Preisgestaltung im App Store ist, ist das schon, denke ich mal, ein vernünftiger Preis. Ich denke, sie würden gerne höher oder wären ursprünglich gerne auch höher an den Start gegangen, aber das gibt, denke ich mal, die Preisgestaltung gerade in Konkurrenz zu den ganzen Free-to-Play-Titeln nicht her. Ich denke, heute kannst du auch mit so einem Titel nicht für 29 oder so in den App Store starten, das ist eine Totgeburt.
Also ich glaube, das war jetzt so gerade der Sweet Spot, so unter 10 Euro, ganz knapp unter 10 Euro. Ja,
ja,
also,
und er ist mittlerweile auch schon eine Zeit, etwas älter, der Titel.
Ja.
Von daher ist der Preis, denke ich mal, ganz angemessen. Ich würde mir wünschen, höhere Preise wären machbar im App Store, gerade für die Entwickler. Ja, aber ich glaube, der Hut ist vor langer Zeit abgefahren, ja.
Das ist richtig.
Der Zug ist vor langer Zeit abgefahren.
Ja, der Hut, wenn der Hut im Zug sitzt, dann kann er dann auch abfahren.
Kann er auch mit abfahren, ja. Ja, genau.
So, und ich würde sagen,
aber wie gesagt, die ganzen 99 Cent oder auch Free-to-Play oder das ist halt echt so ein Ding, ja. Selbst andere, ja, wenn du mal guckst, ja, die anderen großen die versucht haben da, oder auch Sega, ja, die versucht haben da am Anfang mit anderen Preisen reinzugehen in den App Store, das ist ja alles mehr oder weniger nach hinten losgegangen. Ja.
Es ist leider
deswegen. Es ist eine gute Marke, ich denke 99 ist durchaus ein Preis, den sie da auch bezahlt kriegen dafür.
Ja, ja.
Gerade auf dem iPad wird das, denke ich mal, eine ganz schöne Sache werden. Und mein Gott, so ein Zehner, mein Gott.
Also ich werde es mir shoppen. Gerade jetzt so nach dem Motto, dann habe ich mal wieder was, wo ich mein iPad mehr nutzen kann. Also das große iPad.
Ja.
Weil es ist ja prädestiniert für das große 12,9 Zoll iPad. Das, denke ich, wird dann richtig Spaß machen auf dem iPad.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das an die Touch-Steuerung dann angepasst haben, ja.
Ja, aber ich denke, das haben sie gut, oder ich hoffe mal, dass sie es gut hinbekommen haben. Mhm. Genau. Gut, und ich glaube, wir sind so in der Mitte der heutigen Sendung, oder ich hoffe es mal, und dann wird es doch Zeit für unseren heutigen Werbepartner. Zum zweiten Mal mit dabei ist die Firma Roborock, und in der letzten Sendung habe ich ja gesagt, wir reden über die weiteren Funktionen und über die weiteren Features des Gerätes. Da muss ich allerdings dazu sagen, ich musste mein Skript etwas kürzen, weil ich gemerkt habe, dieses Gerät ist so umfangreich vom Feature-Set, dass meine damalige Analogie vom Audi S8 zum Roborock S8 Pro Ultra gar nicht so weit hergeholt war, weil der Audi S8 ist auch so extrem komplex vom Feature-Set, und wenn man da alle technischen Raffinessen besprechen will, bräuchte man genauso viel Zeit, wie wenn man alle technischen Raffinessen vom Roborock S8 Pro Ultra besprechen möchte. Deswegen habe ich gesagt, ich verfahre in der heutigen Besprechung genauso wie in der letzten. Ich habe mir mal so ein paar Dinge rausgesucht, so ein paar Features, die ich natürlich auch im Alltag getestet habe. Und ich finde, so eine Herangehensweise, ein Produkt aus dem Alltag heraus zu besprechen, aus den Alltagserfahrungen, das bringt den Hörer oder der Hörerin wesentlich mehr, als wenn ich jetzt irgendwie ja so ein technisches Feature, so eine technische Featureliste hier vorlese, weil das bringt jetzt letztendlich auch nicht mehr Wert, weil das kann der Hörer oder die Hörerin auch selbst machen, indem sie auf die Webseite geht und sich das Ganze durchliest oder sich das Datenblatt runterlädt etc., sondern was ist interessanter als ein Alltagsbericht und Alltagserfahrungen. Und deswegen habe ich mir so ein paar Produkte, oder nicht so ein paar Produkte, sondern so ein paar Merkmale rausgesucht, wo ich in der letzten Zeit oder in der letzten Woche vermehrt Erfahrungen sammeln konnte. Und die erste positive Sache ist mir aufgefallen, dass die LiDAR-Kamera-Navigation sehr, sehr gut funktioniert. Und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Als erstes möchte ich hervorheben, dass die Bilder lokal auf dem Gerät verarbeitet werden. Also die Bilder verlassen nicht das Gerät und gehen in irgendeine Cloud und werden ausgewertet oder verarbeitet etc., sondern datenschutztechnisch gesehen ist das Produkt sehr, sehr gut aufgestellt. Alle Bilder, die von euren Räumlichkeiten erfasst werden, werden lokal verarbeitet. Das ist schon mal ein riesengroßer Pluspunkt, weil es gibt marktbegleitende Hersteller, die nicht unbedingt so verfahren. Also das ist schon mal nach meiner Meinung sehr, sehr positiv. Roborock bewirbt das Ganze so, dass Gegenstände, Sachen, die im Raum liegen, wunderbar erkannt werden, und das Gerät weicht diesen Gegenständen dann aus. Auch Geräte, die jetzt nicht statisch in der App oder in der Karte erfasst sind, sondern Geräte, die einfach Produkte, Sachen, Gegenstände, die einfach mal random, spontan irgendwo rumliegen, werden erfasst und werden dann umfahren. Sie haben das sogar beworben, dass kleine Kabel etc. Oder auch Socken oder auch sonstige Dinge erkannt werden und das Gerät da herumfährt. Und das habe ich natürlich ausprobiert, weil wir wollen das Ding ja im Alltag testen, oder wir haben das Ding ja auch im Alltag getestet, und ich habe da mal so ein paar Kabel aufgestellt, rumgelegt, und nicht nur Kabel, die jetzt exakt aufgerollt waren, sondern einfach, wie es mal so ist, man hat ein Ladekabel, was vielleicht mal irgendwo im Wohnzimmer rumliegt oder vielleicht am Rande rumliegt. Hab das dann mal so positioniert, und jo, er hat's erkannt, er ist drumherum gefahren und hat das Kabel nicht aufgesaugt oder hat das Kabel jetzt nicht versucht aufzusaugen, sondern er ist drumherum gefahren. Das hat mit allen Kabeln funktioniert, die ich getestet habe, ob es jetzt ein kleines, kurzes Lightning-Kabel war, ob es ein weißes, ein dunkles, ein helles. Ich habe versucht, verschiedene Farben zu nehmen. Also es hat generell mit allen Kabeln funktioniert, die ich so zur Verfügung hatte. Auch zu verschiedenen Lichtverhältnissen, hell, dunkel, das hat alles relativ gut funktioniert und Hindernisse wurden erkannt. Keine Probleme diesbezüglich, da war ich sehr, sehr positiv überrascht, dass das so gut funktioniert. Weil man kann halt in der Theorie viel schreiben, ob es dann in der Praxis so ist, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hindernisse, die bis 2 Zentimeter hoch sind, werden auch überwunden. Das ist ganz interessant, wenn man jetzt irgendwo einen Teppich liegen hat und er möchte auf den Teppich drauf fahren, dann kann er das auch tun. Der darf allerdings nicht höher sein als 2 Zentimeter. Überwinden von Hindernissen kann auch interessant sein, wenn man jetzt eine Türleiste hat oder eine kleine Schwelle hat, die jetzt vielleicht 2 Zentimeter hoch ist oder so eine Abschlussleiste etc., dann kann er das bis 2 Zentimeter überwinden. Ich glaube, der größte Einsatzzweck sind dann Teppichböden oder Teppichläufer, die man irgendwo liegen hat, die er dann natürlich auch reinigen will. Die kann er, wie gesagt, bis 2 Zentimeter Höhe befahren oder auf den Teppich drauf fahren, wo wir gleich beim nächsten Alltagstest sind. Dass wenn er zum Beispiel auf einen Teppich drauf fährt, dass er auch eine automatische Erkennung hat und sieht, okay, das ist ein Teppich, da muss ich meine Saugkraft erhöhen. Und logischerweise erhöht er dann natürlich auch die Saugkraft, weil er den Teppich erkannt hat. Also er hat auch eine Bodenerkennung. Ja, das ist jetzt auch nichts Neues. Das haben auch natürlich marktbegleitende Produkte. Aber wenn man jetzt so die ganzen Features zusammenzählt, die unterm Strich dabei rauskommen, ist nach meiner Meinung der S8 Pro Ultra schon ja ein Produkt, was sich signifikant von anderen Produkten abhebt am Markt. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, wo ich mich drüber sehr, sehr gefreut habe und die mir auch im Alltag sehr viel Stress abgenommen hat. Das Ding hat nämlich eine Doppelgummibürste. Das klingt jetzt erstmal jetzt nicht so spektakulär, aber im Nachhinein ist es für mich sehr spektakulär gewesen, weil mein Staubsauger, den ich vorher hatte, der jetzt eigentlich auch gar nicht so alt war. Ich muss sagen, das Ding war jetzt ungefähr 1 Jahr alt, war aber jetzt im Nachhinein im direkten Vergleich zu dem Ding gefühlt 10 Jahre hinter dieser Technologie hinterher. Fairerweise muss ich dazu sagen, das Ding war auch nicht so preisintensiv. Da kann man natürlich mir den Vorwurf machen, man vergleicht Birnen mit Äpfel, aber ich kann halt nur das vergleichen, was ich jetzt hier im Haushalt hatte bisher. Aber als Resümee kann ich auch sagen, wenn man eine gute Reinigungsqualität haben will und auch eine stressfreie Reinigungsqualität, dann sollte man vielleicht etwas mehr Geld für einen Staubsaugerroboter ausgeben. Das ist so mein persönliches Fazit, was ich jetzt schon mal vorwegnehme. Es lohnt sich vielleicht etwas länger auf das Produkt zu sparen und ein paar Groschen oder ein paar Euro-Cent mehr in die Hand zu nehmen und vielleicht ein wenig mehr auszugeben. Wie gesagt, das ist so mein persönliches Fazit, was ich jetzt schon dem Review vorne vorwegnehme sozusagen. Aber lass uns nochmal auf diese Doppelgummibürste zurückkommen. Das ist auch eine Sache, die sie bewerben und die auch mit Sinn beworben wird, finde ich, oder mit Fug und Recht beworben wird. Sie nennen es Roller Riser, diese ganze Geschichte. Ich nenne es einfach Doppelgummibürste. Die wurde generell entwickelt, um das Aufwickeln von irgendwelchen Fusseln, von irgendwelchen Haaren, die man irgendwo rumliegen hat. Gerade wenn man jetzt Parkettlaminatböden hat, dann sammeln sich ja in den Ecken logischerweise auch mal Wollmäuse an etc., die das Gerät sinnvollerweise natürlich aufsaugen soll und aufnehmen soll. Aber bei vielen anderen Herstellern ist es halt der Fall, dass sich das Ganze um diese Gummirolle herumwickelt. Und das kann der Staubsaugerroboter auch natürlich nicht selbstständig von dieser Gummibürste abwickeln oder abrollen. In erster Linie ist diese Doppelgummibürste deswegen entwickelt worden, dass es nicht passiert, dass sich da vermehrt diese Sachen herumwickeln und dass sich das dann mit der Zeit zusetzt. Sollte es sich doch mal irgendwie zusetzen, hat man hier die Möglichkeit, diese 2 Gummibürsten sehr, sehr schnell und einfach herauszunehmen. Also das ist in Sekundenschnelle getan und wenn man sie erstmal herausgenommen hat, kann man sie auch ganz leicht wieder reinigen und sauber machen. Das ist bei vielen anderen Geräten, jetzt nicht so einfach der Fall, dass man diese Gummibürsten rausnehmen kann oder so leicht rausnehmen kann. Und hier hat Roborock doch wirklich sehr viel Gehirnschmalz in die Entwicklung gesteckt, dass man das Ganze einfach entnehmen kann, reinigen kann und wieder einbauen kann. Und das hat mir doch sehr, sehr viel Lebenszeit geschenkt. Einfache und schnelle Reinigung von einem Staubsaugerroboter, also besser gesagt von dieser Gummibürste. Und eines muss man vorweg sagen, wenn man einen Staubsaugerroboter hat, ist es nicht so, dass man sich um nichts kümmern muss. Auch ein Staubsaugerroboter braucht nach wie vor ein bisschen Pflege. Man muss ihn reinigen, man muss die Reinigungsstation reinigen, je nachdem, wie das Gerät ausgestattet ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ein komplett wartungsfreies Produkt hat, egal welchen Hersteller man da am Start hat. Jeder Staubsaugerroboter braucht ein bisschen mehr oder braucht Pflege, der eine mehr, der eine weniger. Der eine ist pflegeleichter, dadurch, dass man zum Beispiel diese Gummibürste sehr leicht rausnehmen kann. Der andere ist ein wenig pflegeintensiver und da ist der Pflegeaufwand etwas aufwendiger. Und hier ist es halt so, dass das Produkt sehr pflegeleicht ist in Form dessen, dass man halt die Sachen sehr schnell raus- und reinnehmen kann und das Gerät wieder relativ schnell einsatzbereit ist. So, das Thema Bodenerkennung haben wir schon beschrieben. Des Weiteren gibt es natürlich die Möglichkeit, mehrere Reinigungsmodis auszuwählen. Zum Beispiel hat man die Möglichkeit, dass die Gummirollen angehoben werden können und dass man halt nur diesen reinen Wischmodus hat. Man hat halt verschiedene Funktionen, verschiedene Kombinationen von Reinigungssituationen oder von Reinigungsmodis, die man halt auswählen kann. Und somit passen sich dann halt die Wischoptionen oder die Gummirollen und die ganzen Sachen den verschiedenen Bedürfnissen an. Also wie gesagt, man hat eine reine Wischfunktion, man hat eine Wischsaugfunktion oder nur eine Saugfunktion. Das kann man natürlich alles auswählen in der sehr umfangreichen App. Die App möchte ich jetzt nicht noch im Detail besprechen, weil da könnte man keinen separaten Spot machen, wenn man über die jeweilige oder über die dazugehörige App sprechen möchte. Genauso, wenn man jetzt auf die Technik dieser Reinigungsstation eingehen will, da könnte man auch noch einen Spot drüber machen, da halte ich mich aber auch sehr zurück, weil der heutige Spot ist schon sehr lang, deswegen möchte ich dort nur noch eine Funktion hervorheben, die mir doch sehr gut gefallen hat. Bei den meisten Staubsauger oder bei den meisten Wischrobotern ist es der Fall, dass das Wischtuch, was man unten drunter hat, nicht getrocknet wird. Das ist, glaube ich, bei 99,9% von den Marktbegleitern der Fall. Bei dem S8 Pro Ultra ist es allerdings so, dass die Reinigungsstation einen Trocknungsmodus hat. Also das Ding hat einen eingebauten Föhn. Und dieser Föhn nicht reinigt, sondern trocknet das Wischtuch. Und das hat einen großen Vorteil. Je nach Jahreszeit ist es natürlich dann auch so, wenn man jetzt vielleicht in einer kälteren Jahreszeit mit dem Wischtuch unterwegs ist, dann kann sich da Schimmel bilden oder es kann anfangen zu riechen, das Wischtuch. Es kann sich nicht nur Schimmel bilden, sondern es können sich auch Bakterien bilden. Und wenn dieser Föhn dieses Wischtuch reinigt, dann ist natürlich die Gefahr von Schimmelbildung, sagen wir mal, zu 99,9% eingedämmt, weil es einfach trocken ist und in einer trockenen Umgebung kann sich mehr oder weniger kein Schimmel bilden und die Bakteriensituation ist dann auch etwas reduzierter und die Geruchsbildung ist dann auch reduziert. Also das finde ich schon eine sehr, 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 sehr gute Funktion, dass man das Wischtuch einfach trocken pustet. Man kann auch auswählen, wie lange dieser Reinigungsprozess, dieser Föhn, der Trocknungsprozess dauert. Das kann man halt auch in der App individuell konfigurieren, weil je nach Jahreszeit kann es natürlich etwas länger dauern oder je nach Raumtemperatur, wie schnell dieses Bodenwischtuch dann auch getrocknet ist. Das sind so kleine Funktionen oder ja schon etwas größere Funktionen, die das Produkt in Summe so interessant machen, weil das Gerät halt sehr, sehr, sehr viele Funktionen vereinigt hat. Man muss dazu sagen, diese Föhnfunktion kann man auch für einige andere Roborock-Modelle noch nachreichen oder nachrüsten. Das finde ich auch sehr schön, dass man teilweise ältere Geräte noch auf Stand bringen kann oder erweitern kann in Form von Nachrüstungsoptionen. So, das soweit zu den Features. Nach wie vor gibt es bei Amazon noch sehr, sehr interessante Angebote. Roborock hat ja die Prime Days sozusagen für sich verlängert und wir haben ja noch bis zum 16. Also heute ist der 15. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wer jetzt ganz schnell ist und vielleicht noch ein kurz entschlossener Hörer ist, der kann noch sagenhafte Rabatte mitnehmen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes direkt zum Amazon Roborock Shop. Dort sind wirklich außergewöhnliche Rabatte eingeräumt worden von Roborock. Gerade auch im günstigeren Bereich sind da schon sehr, 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 sehr schöne Rabatte am Start. So, das zum hoffentlich etwas kompakteren Werbespot, aber ich glaube, der ist wieder länger geworden, als ich eigentlich wollte. Boah. Und ich habe ja schon
unwesentlich.
Ich habe ja schon versucht, mich kurz zu fassen, aber das Produkt ist halt so komplex, da könnte man eine 3 Stunden Sonderfolge von machen. Gut, in diesem Sinne bedanken wir uns bei Roborock für die freundliche Unterstützung.
Ja.
Ah ja, waren so gute 10, 12 Minuten Werbespot. Okay. Aber das zeigt ja nur, dass ich von dem Produkt sehr überzeugt bin.
Ja, genau.
Dann lass uns weitermachen in der heutigen Sendung. Da haben wir noch so ein paar kleine Themen. Jetzt muss ich wieder hochscrollen. Ja, ich war jetzt so im Roborock-Fieber, sage ich jetzt mal. Da hatten wir, wo hatten wir denn was? Ach so, Mr. Mark Gurman hat sich jetzt etwas konkreter dazu geäußert, zum Thema größerer iMac. Da hat er seine technischen Spezifikationen etwas konkretisiert. Das ist ja wieder die typische Salami-Technik. Also ich gehe mal davon aus, das hat er auch schon vor einer Woche gewusst, aber er hat mal wieder die Informationen gestaffelt rausgehauen. Ja, nichts Dramatisches. Er hat nur gesagt, dass die Zollgröße 32 Zoll betragen soll vom großen iMac und dass dann auch wahrscheinlich passend dazu dann neue Studio-Displays rauskommen sollen. Und die sollen dann natürlich auch alle durchgehend ein Smart Display sein oder diese Smart Display Funktion bekommen. Ja, halte ich auch für sinnvoll, weil wenn man diese Smart Display Funktion ausrollt, sollten es nach meiner Meinung dann auch alle Geräte beherrschen, damit sich natürlich auch dieses Feature etablieren kann. So sehe ich das. Aber er sagt weiterhin Ende 2024 oder sogar erst Anfang 2025. Ob das für einen größeren iMac nicht ein bisschen zu spät ist, das halte ich mal, da setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. Da kann man drüber diskutieren. Ja.
Ja, ich finde es auch noch ein bisschen sehr lange hin, vor allem wenn man mal guckt. Wir haben es ja jetzt eh schon gesagt, ja. Wer jetzt aktuell oder die letzten Jahre seinen iMac hat ersetzen müssen, beziehungsweise von Intel auf Apple Silicon umsteigen hat wollen. Und 24 sind ja jetzt wirklich sehr klein.
Ja.
Der hat wahrscheinlich zum Mac Mini oder zum Studio gegriffen, je nachdem, welche Leistungsanforderungen er hat. Und gerade auch mit dem M2-Update, auch beim Mini, bekommst du ja mittlerweile sehr viel an Power ja auch. In dem Gerät, gerade auch mit dem Studio. Wie gesagt, da einen externen Monitor dran, ja, und hast ja da auch mittlerweile eine Möglichkeit, halt auch wieder zu einem Apple-Produkt zu greifen. Oder aber, ja, jeden anderen Display-Hersteller hier hinzustellen, worauf du dann Bock hast.
Ja.
In jeder Größe, die dir gefällt. Ja.
Ja.
Von daher, jetzt noch so viel länger drauf zu warten, gute Frage, inwieweit oder mit welchen Stückzahlen Apple dann auch rechnet, die sie dann noch verkaufen können. Ja. Oder aber sie sagen sich, wir bringen den so spät, dann sind die Käufer, die halt zum Mini gegriffen haben oder zum ersten Studio, dann schon wieder im Upgrade-Zyklus und greifen dann doch vielleicht wieder zum iMac.
Das kann natürlich auch eine Strategie sein, das ist korrekt. Oder sie stellen dann 2025 den Mac Studio wieder ein, was ich aber nicht glaube. Also ich glaube schon, dass das ein Produkt ist, was länger im Portfolio bleiben wird. Ist meine Vermutung. Oder ja, sie stellen dann die alte Ordnung wieder her, wie sie früher einmal war. Es kommt dann ein neuer Mac Pro und der dann etwas mehr kann, leistungstechnisch. Der Mac Studio fällt raus und wir haben dann wieder ein iMac und es gibt dann halt Mac Mini, iMac, Mac Pro. Kann natürlich auch sein, dass sie das Line-Up dann wieder umkrempeln. Aber da sehe ich nach meiner Meinung gar keinen Sinn drin, weil wie es im Moment aufgestellt ist, gefällt das Line-Up bis auf so ein paar Kleinigkeiten mir eigentlich ganz gut. Ja. Aber okay, das ist natürlich auch nur ein persönliches Empfinden oder persönlicher Geschmack. Ne?
Ja, die Frage ist halt, würden sie hingehen und den Mac Mini und Mac Studio eventuell zusammenführen?
Ja, klar.
Dass man daraus eins macht.
Ja.
Wie man den da nennt, ist eine andere Frage, aber dass man den Mac Mini vielleicht ein bisschen leistungsfähiger macht, dann eh gezwungen ist, vielleicht ein bisschen mehr in die Kühlung zu stecken, ein anderes Gehäusedesign zu machen, dass man den Studio dann vielleicht wirklich überlegt, ja, so als Transition-Modell zum Mac Pro, beziehungsweise halt zum neuen iMac, eventuell, wie gesagt, durch die Mac Mini-Familie dann auslaufen zu oder zu ersetzen und dann damit auslaufen zu lassen, wäre eine Idee, gerade um da halt auch wieder vielleicht so, was wir vor dem Studio halt hatten, so diese Produktfamilie, du hast den Mac Mini, ja, du hast den Mac Pro beziehungsweise den iMac, ja, als All-in-One, dass man da wieder so ein bisschen das entschlankt, was jetzt das Produktportfolio betrifft, wäre eine Möglichkeit. Ich sehe es jetzt allerdings nicht unbedingt so, weil Der Studio hat, glaube ich, seine Käuferschicht gefunden.
Ja.
Die Leute sind sehr happy damit, gerade auch mit dem aktuellen Pro, ja, die keine PCI-Erweiterungen brauchen oder planen zu nutzen in Zukunft, die dann mit dem Studio wirklich sehr glücklich sind oder sehr gut bedient sind, ja. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit, gerade wenn du vielleicht den Ultra auch nicht im iMac bekommst, inwieweit die dann mit einem iMac zufrieden wären. Wenn du natürlich in den iMac dann auch wieder so ein Ultra mit reinnimmst, wäre die Frage, inwieweit machst du dir dann halt zum Studio wieder Konkurrenz?
Ja, klar.
Vor allem, wie wolltest du den preislich dann positionieren? Er müsste ja über dem Studio liegen, aber immer noch unter dem Pro. Ja, wobei so schwierig unter dem Pro zu bleiben ist es nicht, auch für ein iMac.
Ja.
Das wäre dann auch mal interessant zu wissen, wie sollte da die Preisgestaltung sein. Ja,
das Problem ist ja auch, der iMac ist ja logischerweise ein All-in-One und war ja preislich immer einigermaßen attraktiv. Gerade wenn man jetzt sieht, der letzte iMac hat ja 27 Zoll, 5K-Display und beim Studio musst du dir ja noch ein Display dazu kaufen. Und das ist natürlich noch ein Rechenexempel, ne? Bei der ganzen Geschichte.
Vor allem willst du noch ein iMac und ein iMac Pro, weil wir es früher ja hatten auch fahren.
Ja.
Weil ich würde sagen, der Ultra, Ultra, verwechsel ich jetzt schon wieder die Namen? Nee,
Ultra ist der leistungsstärkste Chip, der M2 Ultra. Der ist im Studio und im Mac
genau.
Pro. Genau.
Genau. Der Ultra. Er wäre ja dann eigentlich im iMac so quasi der Pro, der iMac Pro. Willst du das als Apple überhaupt? Und wo würdest du ein M2 Max, ja, oder Pro preislich positionieren dann wieder im Vergleich zum Studio? Weil du hast ja dein Display mit drin.
Ja, klar.
Das ist echt eine ja.
Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sie bei dem iMac eine ähnliche Strategie fahren wie bei dem MacBook Air. So nach dem Motto, ja, du willst ein größeres Display, willst aber jetzt nicht unbedingt exorbitant große Leistung, dann bieten wir dir ein iMac mit 32 Zoll an und bekommst hier ein M2 oder vielleicht noch ein M2 Pro oder wenn es dann 25 ist, wird es dann wahrscheinlich locker ein M3 sein und hast dann im Endeffekt so eine Art Einstiegsgerät mit einem größeren Bildschirm. Das könnte natürlich auch der Fall sein. Das ist so eine Art, eine Analogie ist zum MacBook Air. Könnte auch der Fall sein.
Nee, ich denke mal, leistungstechnisch müssten sie zumindest mal beim iMac in die MacBook Pro Richtung gehen.
Ja, okay, aber.
Weil ich denke, nur den M3 oder M3 Pro wäre, denke ich mal, ein bisschen wenig Leistung beim iMac.
Ja, gut. Wie gesagt, wenn sie es analog zum MacBook sehen, das Ganze als MacBook Air sehen, muss es ja jetzt nicht unbedingt der Fall sein. Ja. Weil es gibt ja genügend Leute, die wollen großen Bildschirm haben, brauchen aber jetzt nicht so eine riesengroße Leistung. Ja. Also gut, darüber kann man diskutieren, ob das jetzt die richtige Produkt- oder Marketingstrategie ist, die sie da, wenn sie die so fahren würden, dann, da gibt es verschiedene Pro- und Contra-Argumentationen, ist natürlich klar. Egal. Schauen wir mal, ob es das überhaupt geben wird. Ich habe ja auch das Gefühl, dass Mark Gurman am Konzept iMac ja also so lange wie möglich festhalten wird und das ist bei ihm ehrlicherweise mehr so der Vater, der Wunschvater des Gedanken ist sozusagen. Aber gut. Schauen wir mal. Er hat ja auch den Studio schon tot gesagt. Das hat er ja auch schon mal getan. Ne? Und siehe da, Apple hat einen aktuellen Mac Studio rausgebracht. Okay, genauso hat er sich jetzt zur Vision Pro geäußert. Da hat er so ein paar Statements rausgehauen bezüglich des Headbands oder des Kopfbandes, wie man das auch nennen mag. Er geht davon aus, dass das Design noch nicht final ist und das ist auch der Grund, warum wir das so noch nicht gesehen haben, dass das Headband, sondern nur ganz kurz in einer Videosequenz. Und es ist halt auch fraglich, warum man das in dieser Videosequenz gesehen hat. Man kann natürlich auch dahingehend interpretieren, ja, das war mehr oder weniger ein Versehen und es war zu aufwendig, das rauszuschneiden, obwohl das glaube ich eher nicht. Wenn Apple irgendwo einen Fehler merkt, dann ist es denen wahrscheinlich nichts zu aufwendig, das irgendwie rauszuschneiden, weil sie sind doch sehr perfektionistisch aufgestellt. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Versehen war, sondern dass es schon Absicht war, dieses Headband so ein paar Sekunden zu zeigen. Und ich folge seiner Theorie, dass das von der Entwicklung und vom Produktions- oder von der Produktentwicklung noch nicht komplett final ist und deswegen hat man es noch nicht mehr oder hat man noch nicht mehr gesehen und deswegen ist Apple auch noch nicht konkret darauf eingegangen. Genauso wenig, wie sie auch noch nicht konkret auf das Gewicht eingegangen sind. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die ganze Brille noch nicht hundertprozentig final ist und deswegen können sie sich auch noch nicht zum Gewicht äußern, weil sich noch einige Kleinigkeiten ändern werden an dem Produkt. Zwar jetzt wahrscheinlich keine großartigen designtechnischen Dinge und keine Dinge, die wir visuell wahrnehmen. Also ich glaube schon, dass das Produkt im Erscheinungsbild final ist, aber so ein paar gewichtskritische Komponenten könnten sich eventuell im Inneren noch verändern. Gut, und des Weiteren geht er davon aus, dass Apple auch noch weitere Zubehörprodukte an den Start bringen wird. Er hat sich da speziell über das Display vorne oder besser gesagt über das Glas, das Frontglas Gedanken gemacht und er sagt, das ist sehr kratzempfindlich und da wird Apple wahrscheinlich noch ein paar Schutzmechanismen in Form von Zubehör am Start haben. Ja, gut, das ist ja auch jetzt nichts unbedingt, was unerwartet kommt. Ich gehe davon aus, dass Apple da noch einen ganzen Zubehörpark am Start haben wird. Genauso wie Third-Party-Hersteller aus den Pilzen schießen werden mit Schutzfolien oder Taschen oder was auch immer. Da wird es eine Menge Zubehör geben, ganz klar. Ja, und dann kommen wir zu so einer nicht ganz erfreulichen Sache. Er geht davon aus, dass andere Länder außerhalb der Staaten in verschiedene, wie nennt er es, Expansionswellen eingeteilt sind. Und speziell Deutschland ist wohl in der dritten Expansionswelle. Und das ist, wie gesagt, dann die letzte Expansionswelle. Und die wird, wenn alles gut geht, Ende 2024 erfolgen. Ja, wenn man jetzt pessimistisch ist, vielleicht sogar Anfang 2025. Und jetzt habe ich mal eine ganz steile These. Vielleicht sehen wir in Deutschland gar nicht die erste Generation und wir steigen erst bei der zweiten Generation der Brille in das Vision Pro Business ein.
Nee. Wir hatten ja letzte Folge ja schon drüber gesprochen. Da ging es ja um den Verkaufsstart in Kanada und UK für Ende 2024 und Europa und Asien dann kurz danach. Wie gesagt, da hatten wir schon drüber gesprochen und ich denke nicht, dass wir da zu einer zweiten Version oder sowas. Das wird nach wie vor dieselbe Brille sein, die dann bei uns einfach dann Zeit für, also wie gesagt, dann entsprechend später erst an den Start gehen wird, ja.
Okay, gut. Ja, ich mal den Teufel gerne an die Wand. Ja. Gut, aber der nächste Punkt, den finde ich ja sehr interessant, weil wir das erste Mal ein wenig mehr über den R1-Chip erfahren haben. Das ist ja der Chip, der für die Input-Verwaltung zuständig ist, also für alles das, was über die Sensoren aufgenommen wird. Und die Frage war ja, warum ist dieser Chip so extrem schnell oder warum ist diese sensorische Verarbeitung so extrem schnell? Und das ist jetzt herausgekommen, warum das so ist. Und das liegt daran, dass sich Apple einen speziellen RAM entwickeln lassen hat, also Custom RAM Design. Und dieser RAM ist sehr, 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 sehr schnell, sehr mit einer sehr geringen Latenz. Und die Größe beträgt 1 Gigabyte und er wird von der Firma SK Hynix produziert. Und das ist auch ein Unternehmen, was ja schon seit Jahrzehnten am Start ist und eine sehr, sehr hohe Expertise in dem Bereich hat. Kann mich noch daran erinnern, zu meinen PC-Zeiten gab es da schon RAM-Module von Hynix und die waren eigentlich immer sehr, sehr beliebt und wurden immer sehr gerne eingesetzt, sage ich jetzt mal. Also war eine Marke, die schon damals existiert hat. Ja, und dieser RAM wird, wie gesagt, extra für dieses Produkt produziert und wurde in Kooperation, also in einer gemeinsamen Entwicklung von Apple und SK Hynix für die Vision Pro oder speziell halt für den R1-Chip entwickelt. Ja, das erklärt natürlich auch, warum dieser Chip so leistungsstark ist, wenn man ein spezielles RAM-Design im Inneren hat. Obwohl ich diese 1 Gigabyte schon etwas mager finde, wenn man sich so andere Dinge anschaut, RAM-technisch. Aber wie gesagt, das Ding hat ja auch noch andere RAM-Module verbaut. Speziell im M2-Chip sind ja auch noch ganz andere RAM-Größen verbaut. Naja. Das zur Brille. Ich bin gespannt.
Ja, vor allem können wir noch länger gespannt sein.
Vorfreude ist die schönste Freude, das ist richtig, ja. Also von daher versteht Apple uns eine sehr lange Vorfreude zu bereiten. Ja, wir sollten dankbar sein.
Ja, klar.
Ja, wir müssen auch uns über alles freuen und sei es lange Lieferzeiten oder lange Release-Termine, die in der Zukunft liegen, ja. So, was haben wir denn noch auf unserer Sommerlochliste, hätte ich bald gesagt. 15 Jahre App Store. Mann, wie die Zeit vergeht.
Ja.
Ja. Mit dem 3G, mit dem iPhone 3G kam der App Store. Und zum Start waren sage und schreibe 500 Apps am Start. Es ist der Wahnsinn.
Wobei das schon eine ordentliche Hausnummer war damals.
Zur damaligen Zeit. Wir hatten ja nichts
anderes. Der Store ist nicht übersichtlicher geworden mit der Zeit.
Ja, und wir gehen jetzt auf die 2 Millionen Apps mit großen Schritten drauf. Ne? Wahnsinn. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was deine erste App war, die du geladen hast?
Nö.
Ich schon. Der AOL Instant Messenger, das war meine erste App, die ich geladen habe.
Ja, wobei ich glaube, ich müsste das in der Kaufhistorie auf im Store noch sehen können, oder?
Das kann man nachvollziehen, wenn man ganz nach unten scrollt, ja.
Wahrscheinlich war das Monkey Ball oder sowas, ja.
Ja, damals wenn man ambitioniert war, konnte man ja diese ganzen 500 Apps noch mit Vornamen kennen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wahnsinn. Obwohl ja Steve Jobs anfangs nicht so begeistert war von der App Store-Idee. Ne? Da war er etwas skeptisch aufgestellt dem Ganzen gegenüber.
Ne? Hey, guck mal da. Ganz nach unten scrollen, ist das dann wirklich die erste App?
Glaub schon, ja.
Oh, das war bei mir die iTunes Remote.
Ja, generell war das eine tolle Sache. iTunes Remote.
Ach du AIM, Chat, Text, Foto und ja, genau. Share Voice Messages.
Das war meine erste App, AOL Instant Messenger.
Nee, bei mir war es die iTunes Remote.
Ja, und damals hat AOL ja noch eine ganz andere Rolle gespielt. Ne?
Ach, guck mal, die kann man heute noch runterladen. Und da kommen schon die ersten Apps, die man heute nicht mehr laden kann. Okay. Oh, da hat es einiges nicht geschafft. Ja, okay. All die, die ich ja heute noch runterladen kann, müssen ja auch noch funktionieren, oder?
Davon ist auszugehen, ja.
Ah, okay, da kriege ich schon eine Meldung. Verbindung zum App Store nicht möglich. Okay. Gut. Nee, ja, okay. Haben wir auch mal wieder gesehen, ja. Ja. Ja, okay, wir hatten ja damals nichts. Ja, was wolltest du dir runterladen?
Ja, es gab ja nichts. Aber wenn man bedenkt, dass das Ding schon 15 Jahre alt ist, der App Store, es ist ein Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Und auch da, es gab vorher schon App Stores. Ja, wenn man mal guckt, welche Smartphones wir ja vorher hatten und wie teilweise kompliziert es war, Apps draufzukriegen, beziehungsweise dass es da keine, nicht unbedingt jetzt die zentrale Anlaufstelle gab für Apps.
Es war natürlich bei anderen sehr, sehr viel komplizierter als bei Apple. Da muss man dazu sagen, Apple hat das Ganze total bequem gemacht. Ist richtig, genau.
Ja, wer hat heutzutage keinen eigenen App Store,
ja? Ja, das ist richtig.
Und wer würde gerne alles auf dem iPhone einen App Store haben? Ja.
Natürlich. Das weckt Begehrlichkeiten, das ist korrekt. Aber ich habe ja noch ein Thema in der Liste, was ich gar nicht in die Liste eingetragen habe. Aber wie kann ich es denn in der Liste haben? Aber das wollte ich jetzt noch kurz einführen, weil das ist bestimmt auch ein Thema für dich. 40 Jahre Nintendo NES. Ja, das feiert nämlich heute am 15. Juli seinen 40. Geburtstag. Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, ich habe nämlich letztens eine kurze Dokumentation darüber gesehen, was heißt kurz, 2 Stunden war sie lang, die möchte ich natürlich jetzt nicht.
Ja, also ist kurz.
Ja, wenn man bedenkt, was das kurz, Produkt ausgelöst hat. Und wenn man bedenkt, was das Produkt für Startschwierigkeiten hatte, speziell im amerikanischen Markt, und der Auslöser, warum das Gerät so erfolgreich war oder warum es dann durchgestartet ist, war, dass Nintendo gesagt hat, ihr könnt nicht verkaufte Einheiten wieder zurückgeben. Und dann haben es natürlich auch mehr Händler ins Portfolio aufgenommen, weil es dann relativ risikoarm war, das Ding zu verkaufen. Das hat quasi erst das Produkt so richtig nach vorne gebracht, verkaufstechnisch. Und so ein paar Kleinigkeiten waren mir gar nicht bewusst. Das ist zum Beispiel auch bei den allerersten Modellen, speziell bei den japanischen Modellen, Spiele gibt, die auch auf Diskette erschienen sind und dass es ein Diskettenlaufwerk dafür gab. Was es ja, glaube ich, in die amerikanische und in die europäische Version so gar nicht geschafft hat. Also das Diskettenlaufwerk war, glaube ich, nur eine lokale Geschichte, die in Japan am Start war. Und in Japan gab es dann auch halt nur die Spiele auf Diskette oder einige Spiele auf Diskette. War mir gar nicht so bewusst, dass sie nicht ausschließlich auf diese Module gesetzt haben. Schon interessant. Ja.
Ja, wenn man überlegt, von den alten Haudegen ist ja wirklich nur Nintendo noch mit am Start. Sega.
Also von den richtig
alten. Existiert noch, aber keine Hardware.
Ja. Ja,
Atari ist auch nicht mehr Atari, keine Hardware. Hm. Genauso die alten, ja, Coleco etc., ja. Die gibt's ja alle mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise schon lange nicht mehr. Und die hatten ja auch sehr erfolgreich Hardware im Markt. Aber wie gesagt, gerade von den Alten, da ist Nintendo der Einzige, der halt wirklich überlebt hat, ja. Und auch da muss man ja sagen, die sind ja, alle heute ist es ja eigentlich eine reine Handheld, Schmiede, ja. Wobei sie da ja wirklich sehr erfolgreich unterwegs sind nach wie vor und den Markt ja auch dominieren.
Das ist korrekt. Ja, sie haben sehr, sehr, sehr lange alles richtig gemacht, bis zum heutigen Zeitpunkt. Ja.
Nee, alles würde ja, ich mal ja, so fast, ein bisschen ein Fragezeichen machen. Ihre Kunden haben ihnen, denke ich mal, viel verziehen.
Mhm.
Gerade wenn man mal guckt, ja, den Sprung zu CD beziehungsweise 3D, ja, war ja schon sehr, sehr holprig, beziehungsweise hat ja im Prinzip nicht stattgefunden, wie es andere gemacht haben, weil was hat man im Bereich CD? Ja, du hattest den GameCube, der hat ja auf die Minischeiben gesetzt.
Mhm.
Im 3D-Bereich hattest du mit dem, sag mal, wie hieß es nochmal? N64, ja, ein Gerät, ja, was ja auch im Prinzip sehr eingeschränkt war, was jetzt die Module betroffen hat, mit dem, was du auf dem Gerät machen konntest, ja. Von daher, ja, wie gesagt, sie haben es gut überlebt. Die Wii U war ja auch nicht unbedingt jetzt so das Gerät, was überzeugt hat. Aber aktuelle Switch, klar, da können sie eigentlich kaum was falsch machen. Bin mal gespannt auf den Nachfolger zur Switch. Mein Gott, der GameCube war ja im Prinzip auch kein schlechtes Gerät. Daher ist das ja auch wieder meckern auf hohem Niveau. Und man muss ja auch sagen, mit gerade den Eigenmarken, die sie ja im Spielebereich auch haben, ja, das ist ja ähnlich wie bei Apple, ja, wenn du iOS nutzen willst, wenn du Mario spielen willst, welche Möglichkeiten hast du denn?
Das ist richtig. Oder wenn du Zelda ist ja das der Titel schlechthin, ja, neben Super Mario. Klar. Mhm. Ja, der GameCube war meine letzte Nintendo-Konsole. Ja.
Ich habe ja eine Switch.
Ja, okay.
Die ich wirklich leider viel zu wenig nutze, aber ich ein sehr großer Fan bin. Aber davor die letzte bei mir war das SNES.
Die hatte ich auch, aber die war ja weit vor dem GameCube.
Hm? Naja, aber das war meine letzte wirkliche Konsole von Nintendo bis zur Switch. Ich hatte zwar zwischendrin mal kurz eine Wii, aber die ging hier so schnell wieder weg, wie sie reinkam. Von daher zähle ich das mal nicht mit. Aber ich hatte nie einen GameCube, ich hatte keinen N64.
Ja. Tja, so ist das.
So ist das, ja.
Lang, lang ist's her.
Aber gerade NES, SNES, das war schon, oder auch die ganzen Gameboy-Varianten, das war schon damals richtig, richtig toll.
Mhm.
Ja, wobei eine Konsole, die ich ja heute noch nachweine, ist ja das Jaguar von Atari.
Ja.
Da wäre auch noch viel mehr möglich gewesen, aber naja. Wobei man das ja über Streamcast auch sagen kann, von Sega. Da wäre sicherlich noch viel mehr möglich gewesen, aber.
Das war meine letzte Sega-Konsole, der Dreamcast. Ja.
Ja? Ja. Meine auch, ja.
Hm. Besser gesagt, die habe ich ja noch, aber meine letzte Konsole, die ich aktiv bespielt habe. Und da hatte ich mir eine Tastatur, eine Original-Sega-Tastatur dazu gekauft. Meine Güte, ey. Und das Zeug war alles so schweineteuer, ey. Oh,
ja. Mann. Ja.
Obwohl, wenn ich mir die Tastaturenpreise von Apple anschaue, da wollen wir jetzt mal nicht meckern. Gut. Ja. Lang, lang ist's her.
Ja.
Der Dreamcast. Gut. Vom Dreamcast gehen wir mal. Ah nee, du hast noch ein kleines Thema da reingeschmissen.
Ja, das hätte eigentlich ganz gut zum App Store gepasst.
Okay.
Und zwar, Apple hat jetzt im WeChat was ja ursprünglich mal so eine Chat-Plattform in China war und mittlerweile ja eigentlich das ist, was Elon Musk gerüchteweisen ja eigentlich Twitter gerne machen würde.
Ja.
Die All-in-One-App im Prinzip, ja. Haben sie jetzt einen Online-Store eröffnet. Und finde ich ganz interessant. Bis jetzt gab es ja, glaube ich, nur einen offiziellen Reseller, der bei WeChat aktiv war. Jetzt ist Apple selbst da. Ich glaube nach wie vor, es war ein überfälliger Schritt, weil WeChat ist ja im Prinzip die Plattform. Und es hat sich ja, gerade was den Onlinehandel betrifft, in China ja im Prinzip mittlerweile alles zu WeChat verlagert. Das, was man ja oft Amazon vorwirft, dass sie den Onlinehandel hier übernehmen, ist es ja im Prinzip, oder ist WeChat ja fast die einzige Plattform, ja, in China, ja. Mhm. Zumindest mal so, wie man das hier so mitbekommt. Es gibt ja, glaube ich, dann noch diese Alibaba Plattform, aber wie gesagt, WeChat ist ja eigentlich so mit die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, da geht ja alles, da kannst du ja alles drüber machen. Also ich glaube, ohne WeChat wären die da drüben echt aufgeschmissen. Oder besser gesagt, diese Plattform hat sich halt so aufgebohrt, dass die Leute halt ohne WeChat sehr aufgeschmissen wären, sagen wir es mal so. Ich meine, vorher ging es ja auch.
Ja, ich glaube, es gibt da fast nichts, was du nicht über WeChat machen kannst, ja.
Das ist richtig. Und deswegen ist es mehr oder weniger auch relativ sekundär, was du da für eine Plattform benutzt. Hauptsache WeChat läuft drauf oder was du für ein Gerät benutzt.
Genau, sobald halt WeChat verfügbar ist auf deiner Plattform, ja, ist eigentlich alles andere
sekundär. Fast egal, ja. Genau, so ist es. Tja, auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite auch etwas befremdlich, das Ganze.
Ja, wie bei allem, wenn halt alles über eine Anlaufstelle läuft, ja.
Stell dir doch nur mal vor, es würde in Europa so eine Plattform geben, die eine so große Bedeutung hätte. Und
ja, vor allem, wo der Staat noch die Finger mit drin hat, ja.
Ja, und zum Beispiel noch Elon Musk die Finger mit drin hätte. Das wäre doch das Worst-Case-Szenario schlechthin.
Ja, ja, okay, das ist ja wieder privat, beziehungsweise, ja, nicht privat, wie jetzt bei uns privat, sondern das ist ja nicht der Staat. Ja, das ist ein Unternehmen, klar, die dann die ganzen Daten sammeln und abschöpfen würde. Und dann ist wieder die Frage, was macht das Unternehmen mit den Daten? Aber es ist ja nicht so, ja, dass dann du auf einmal ja von deiner Landesfinanzkasse ein Schreiben kriegst, ja, wir haben gesehen, ihr macht, oder du hast da hier das, das und das, ja, das fehlt aber auf deiner Steuererklärung. Das sehe ich eigentlich so mit als größeres Problem, ja.
Ja, klar.
Transparenz
aber
dem Staat oder welche Daten da halt zentral eventuell dem Staat noch zugeben können und was daraus dann erwachsen kann, ja.
So ist es.
Weil dieses ganze Thema, ja, was ja bei uns auch schon diskutiert wird mit Social Scoring etc., würde darüber ja dann eigentlich möglich gemacht beziehungsweise vereinfacht, ja.
Hm. Ja.
Naja, das ist ein Thema, was hoffentlich die nächsten 50 Jahre noch nicht auf uns zukommt, ja.
Ich hoffe, wir werden das nicht mehr erleben.
Ja, ich hoffe, dass es auch nach uns irgendwie kein Thema groß werden wird, weil, wie gesagt, was kümmert mich nach meinem Tod, wenn sowas kommt, ja, aber nee, ich hoffe, dass sowas generell bei uns nicht das Thema werden wird. Ja, inwieweit man da drum rumkommt, ist eine andere Frage. Oder auch in eingeschränktem Maße, inwieweit wird das ein Thema werden.
Ja.
Aber so Ausmaße wie gerade in China, das wollen wir mal nicht hoffen. Ja.
Ja.
Wie gesagt, aber so Gedankenansätze gibt's hier bei uns auch schon. Ja. Von daher.
Ja. Klar.
Das ist ja auch dann gerade wieder bei den ganz, ganz Schwarzsehern so immer das Thema, was halt elektronisches Zahlungsmittel betrifft. Und dann auch die Einführung von staatlichen Digitalwährungen etc. Sehe ich auch skeptisch, allerdings nicht ganz so schwarz wie die wieder. aber ja, das spielt dann natürlich alles mit rein, ja.
Da kommt mein Standardsatz. Bargeld ist gelebter Datenschutz.
Ja, und dann sollte man sich das auch vor Augen führen, die ganzen Rabattkarten, die es gibt. Gerade diese übergreifenden, wie PayPal, sage ich schon, wie Payback, wie Deutschlandcard und die ganzen anderen Angebote, die es da noch gibt. Man sollte sich mal fragen, warum es die Programme gibt. Ja. oder sich vor Augen führen, was mit den Daten halt passiert, die dann über diese Karten erhoben werden. Man macht sich da dem Anbieter gegenüber, in dem Fall dann zum Beispiel Payback, natürlich auch transparent.
Ja.
Und das ist eine Sache, die, das sollte einem schon bewusst sein, wenn man diese Sachen gerne für sich mitnimmt und auch entsprechend halt dann halt Punkte generiert und dafür auch wieder für sich einen gewissen Mehrwert einfach mit rausnehmen kann, weil man über diese Punkte quasi ja dann auch wieder ja den Mehrwert mitnehmen kann in Bezug auf, keine Ahnung, Rabatte hier, Rabatte da oder auch gibt es die Möglichkeit noch Bargeld bzw. Gutscheine sich direkt irgendwie erstellen zu lassen?
Ja, Payback hat ja da eine Menge Möglichkeiten.
Ich bin auch kein Payback-Kunde.
Ich benutze immer nur die Karte von meinem Bruder, um ihn ein paar Punkte einzuspielen. Aber das ist ja nur eine Karte, die ich für ihn verwende sozusagen. Also wird mein Kaufverhalten indirekt und auch direkt nicht aufgenommen oder aufgezeichnet. Nur das verwässert natürlich auch das konkrete die konkrete Erhebung der Daten meines Bruders, sage ich jetzt mal, weil ich kaufe natürlich ganz, ganz andere Dinge ein.
Ja, wobei es sein Bruder ja, was die Daten betrifft, ja eigentlich nur recht sein kann.
Weil ja, klar,
wenn er zum
aber
Beispiel
Payback
nie
kann es doch eigentlich
gehen würde, aber du, wie gesagt, macht das ihn ja wieder weniger transparent, weil da ja Daten existieren, die er ja so nicht generiert hat.
Ja, aber ist natürlich für meinen Bruder und für das exakte Datenabbild seiner Einkäufe natürlich okay. Aber für Payback kann es doch gar nicht interessant sein, wenn man so ein verwischtes Datenbild hat. Ne? Weil er ist im ganz anderen Postleitzahlgebiet unterwegs. Vor allen Dingen in seinem Bundesland gibt es ganz andere Einkaufsläden als bei uns. Da gibt es einen Globus, was es bei uns gar nicht gibt.
Die wundern sich dann nur, wo der überall unterwegs ist.
Genau. Wieso ist er denn schon wieder da und da? Und
aber das macht gar nichts.
Wie gesagt, ja, das ist okay. Ja, klar.
Und es ist ja auch die Frage, inwieweit oder wie oft kommt sowas vor, dass es halt wirklich das Ergebnis so verfälschen würde, dass es nicht mehr
repräsentativ ist, für die Person repräsentativ ist. Ja,
ja, oder generell für die Datenhebung. Aber ja, wie viel macht das wirklich einen Prozent aus, die das so nutzen, ja?
Ich glaube, da gibt es schon eine Menge Leute, die das machen, weil du kannst ja so viele Karten ausstellen lassen, wie du möchtest und kannst die ja frei verteilen, sage ich jetzt mal. Also von daher könnte diese Chance dieser nicht konkreten Datenerhebung schon recht groß sein. Okay.
Naja, ja, egal. Da ist halt wieder die Frage, was fängst du mit den Daten halt an? Ja. Willst du das wirklich dann auf den Einzelnen hinunterbrechen, beziehungsweise auf diese Gruppe, zu der diese Person gehört? Oder bist du oder nutzt du die Daten halt anders als, wie gesagt, runtergebrochen bis auf diese Gruppe an Personen, Altersgruppe, Geschlecht, Nutzungsverhalten etc. Wie weit willst du das halt aufschlüsseln? Das ist halt die Frage, wie die Daten dann letztendlich genutzt werden. Aber klar, wenn du sagst hier, ich will männlich, ja, 35 Jahre lebend in dem Bundesland beziehungsweise Kreis, ja, wie sieht das Kaufverhalten bei im Bauhaus aus, ja? Und willst du das halt angucken? Wie gesagt, das ist natürlich schon wieder die Frage, je tiefer du in die Daten halt einsteigen willst oder runtergehen willst, würde natürlich dann so eine Nutzung das nicht verfälschen, ja, klar.
Das ist ja die Frage, wie exakt erheben die Daten, sage ich jetzt mal, ne? Und was ist der Antrieb, diese Datenerhebung zu machen? Wie tief wollen die halt runter, etc.? Ich meine, da können natürlich interessante und kuriose Ergebnisse bei rauskommen. Mhm. Als Beispiel, in dem Postleitzahlengebiet kauft er immer die Marke Butterkäse von Landliebe oder Landliebe die Marke und die Sorte Butterkäse.
Zum Beispiel. Ja.
Und warum kauft er, wenn er in dem Postleitzahlgebiet einkauft, nur gut und günstig oder Millrahmen oder was weiß ich. Wenn man das jetzt so konkret runterbricht und so exakt auswertet, können da natürlich schon Fragen auftreten, weil für die ist es ja im Endeffekt nur eine Kundenkarte und das Kaufverhalten wird ja nur über eine Kundennummer abgebildet. also ich weiß nicht, ob sie es wirklich so tief runterbrechen. Keine Ahnung.
Ja, weil in der nächsten Werbeaktion bist du dann vielleicht drin und kriegst mal eine Postwurfsendung oder eine E-Mail. Ja,
ja, aber wie wollen sie dich bewerben? Wollen sie dich auf das gut und günstig Produkt bewerben oder wollen sie dich auf...
Ja, okay, das ist ja die Frage, wer fährt da welche Aktion?
Ja, naja, klar.
Wie gesagt, das ist ja dann die Frage, wie die Daten genutzt werden. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie gesagt, dir dann halt eine Postwurfsendung zukommen zu lassen beziehungsweise eine E-Mail zu schicken, weil die Daten haben sie ja. Du hast ja der entsprechenden Nutzung ja auch zugestimmt, ja, über die Nutzungsbedingungen. Von daher, wenn sie dann so eine Aktion fahren wollen.
Ja, oder sie brechen es jetzt nicht auf die Marke runter oder auf die Preisgeschichte, sondern generell, oh, der isst gerne Butterkäse. Wir bieten Ihnen jetzt mal alle Butterkäse-Angebote an, von günstig bis teuer. Kann natürlich auch sein, dass sie nur auf die Kategorie runterbrechen.
Ja, oder der isst halt gerne, wie gesagt, dann kriegt er mal den Sommerflyer von Edeka geschickt, wo es um Grillen geht oder sowas, ja.
Naja, zum Beispiel.
Wobei, das schicken sie ja nicht, aber wie gesagt, so ja, als Beispiel.
Klar. Ja. Okay.
Aber wie gesagt, das sollte man sich halt vor Augen führen, dass gerade bei diesen ganzen Karten, die man da nutzen kann, entsprechend natürlich auch dann die Daten irgendwo gesammelt werden, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, dann lass uns zu unserem letzten Thema kommen. Johnny hat es mal wieder getan. Und Johnny beantwortet.
Johnny English?
Nee, Johnny Ive. Johnny Ive. Okay. Und Johnny beantwortet uns jetzt eine Frage, die wir uns ja schon alle Jahre lang gestellt haben. Wenn Apple einen Plattenspieler rausgebracht hätte, wie hätte
wenn
er...
Wenn Johnny Ive einen Plattenspieler designt hätte.
Ja, oder wenn Apple vielleicht sich überlegt hätte, auch einen Plattenspieler am Start zu haben, zu Zeiten ja, von Johnny Ive, sage ich jetzt mal.
Wenn man schon einen Lautsprecher hat, ne?
Ja, wie hätte er dann ausgesehen, dieser Plattenspieler? Und diese Frage hat er uns eventuell jetzt beantwortet, wenn Apple das dann auch so gemacht hätte, rein hypothetisch. Dazu ist es ja bis jetzt nicht gekommen und ich glaube, es wird in Zukunft auch nicht dazu kommen, dass Apple einen Plattenspieler rausbringt. Obwohl so mit einer AirPlay-Konnektivität und den ganzen HomePods wäre das vielleicht noch eine Idee. Aber okay. Zurück zum Thema. Johnny hat einen Plattenspieler designt oder sagen wir mal vom Design etwas modifiziert oder in seine Designsprache adaptiert, weil er das Ding jetzt nicht komplett neu entwickelt, weil man sieht schon noch die designtechnischen Grundzüge vom bisher existierenden Modell. Es gibt in Großbritannien eine extrem bekannte High-End-Audio-Marke, die sich Linn nennt. L-I-N-N, also extrem bekannt in High-End-Kreisen. Also das ist schon... Ich sag mal, das ist schon so die Maybach-Kategorie. Also da hat man schon das ganz große Besteck am Start, wenn man so einen Plattenspieler hat. Das ist schon was für ganz große Jungs, das Ding. Und er hat sich zum 50-jährigen Firmenjubiläum proaktiv auch bei der Firma gemeldet, dass er Lust hätte, mal einen Plattenspieler zu designen. Man muss dazu sagen, Johnny Ive ist auch Kunde der Marke und hat auch selbst einige Produkte im Einsatz und ist überzeugt, dass der Plattenspieler schlechthin ist. Und er hat das Modell Sondek LP12 modifiziert und aus LP12 hat er LP12-50 gemacht. 50 steht in dem Fall für das Firmenjubiläum. Und das Ding ist limitiert auf 250 Stück und kostet lächerliche 59.500 Euro. Ja, das ist sehr selbstbewusst, wenn man vergleicht, dass der Standard-Plattenspieler nicht in dieser limitierten Auflage in Anführungsstrichen so um die, ich glaube, 7.000 Euro kostet, ist diese Preisdifferenz schon enorm. Aber alles, was limitiert ist, weckt natürlich Begehrlichkeiten, speziell bei Sammlern, sage ich jetzt mal. Interessant. Interessant ist auch, dass er das Ganze kostenlos designt hat, also er hat dafür kein Geld bekommen, was natürlich auch, ja, naja, interessant ist. Ich hoffe mal, dass so ein paar Erlöse dieser ganzen Geschichte irgendwie gespendet werden. Wäre natürlich blöd, wenn jetzt der ganze Gewinn bei der Firma Linn bleibt und Johnny Ive bekommt gar nichts. halte ich für ein bisschen fraglich, das Ganze, wenn es wirklich so ist. Also ich denke mal, da wird, oder ich hoffe mal, da wird auch ein bisschen was gespendet. Warum sollte Johnny Ive das sonst kostenlos machen? Also sehe ich keinen Sinn hinter.
Zum Produkt.
Meinst du? Naja, okay. Keine Ahnung. Es wird schon Liebe zum Produkt sein, sonst hätte er sich ja nicht proaktiv bei der Firma gemeldet. Also er ist, wie gesagt, auf die Firma zugegangen. Ja, interessant. Ich bin mal gespannt, was er sonst noch so alles in den nächsten Jahren
hält. Ja, ich habe schon gedacht, ich bin mal drauf gespannt, wenn das hier steht und ich kann es mal Probe hören. Aber da wäre die Frage gewesen, mit welchem Lautsprecher wolltest du an diesen 60.000 Euro teuren Plattenspieler anschließen? Ja. Da also tut es ja auch
Ich habe es einfacher, einen Testlautsprecher.
HiFi Mini.
Also,
wie heißt der?
HomePod Mini meinst du?
HomePod Mini, genau.
Ah, HiFi Mini wäre auch schön. Also ich glaube, ich hätte es einfacher, einen Testlautsprecher zu kommen in dieser Preisklasse als an diesen Plattenspieler. Also da, den würde ich bestimmt nicht bekommen als Testgerät. Gerade wenn er limitiert
ist. Nee, wer sagt dann Test?
Gott. Als Dauerleihgabe. Dauerleihgabe ist das Wort, was
kaufen.
Kaufen. Also da würde ich mir ein vernünftiges Auto verkaufen, anstatt einen Plattenspieler.
Genau. Das sind so Preisklassen, ne? Da hat unser eins andere Prioritäten, ja, als jetzt ein Plattenspieler.
Also ich glaube, wenn ich mir über solche Sachen keine Gedanken mehr machen müsste, was so ein Plattenspieler kostet, dann habe ich auch keine anderen Probleme mehr. Also, dann hat man es geschafft.
Wobei, wenn ich mir für so viel Geld einen Plattenspieler kaufen, wie gesagt, mir hat bis jetzt diese Marke noch nichts gesagt, ja. Ich kenne aber ein, zwei andere Marken, die in einem ähnlichen Segment unterwegs sind. Wenn ich mir, wie gesagt, für das Geld einen Plattenspieler kaufen hätte wollen, können, dürfen, müssen, hätte ich mich wahrscheinlich, wie gesagt, mir war die Marke nicht bekannt, hätte ich mich wahrscheinlich für eine andere Marke entschieden. Außer ich wäre noch drüber gestolpert, dass vielleicht Johnny Ive das Ding halt designt hat. Aber alleine schon vom Designanspruch her hätte ich mich dann vielleicht doch in der Preiskategorie für was anderes entschieden, weil das sieht mir dann doch noch ein bisschen zu altbacken aus und wäre nicht das, was ich mir für das Geld hätte hinstellen wollen.
Naja, gut, ich meine, Plattenspieler sind ja letztendlich auch eine relativ alte Technologie und da sind ja auch die Designs teilweise.
Ganz andere Sachen für das Geld.
Okay, ja, ich weiß es nicht. Ich bin im Plattenspieler-Game jetzt nicht so tief drin, gerade jetzt nicht in diesem High-End-Bereich. Also ich hatte mal einen relativ teuren Plattenspieler von Technics, aber der lag so um 1000 Mark, D-Mark. Das war für mich damals schon sehr, sehr teuer.
Ja, genau, damals.
Damals, ja, das war ein D-Mark und so 1000 Mark für einen Plattenspieler auf den Tisch legen, ja, das musste man auch erstmal
können. War auch damals viel Geld.
Ja, so ist es.
Und wer ist heute noch, ja, so viel Geld für einen Plattenspieler?
Naja, heute wären es 500 Euro.
Na okay, inflationsbereinigt wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Naja, aber heute,
ja. Das ist die Frage, wie lange es her ist, ja. Okay, es ist ja mindestens mal D-Mark-Zeit her. Ja,
genau.
Also was war das, 2002, glaube ich, oder?
Ich glaube, es muss, ja, wann war der Umstieg? Ja,
also bei der Euro-Einführung war, glaube ich, also als wirklich harte Währung, also das, was du anfassen kannst, war, glaube ich, 2002 in Deutschland, oder?
Ich glaube schon, ja. Und der Plattenspieler muss...
war, glaube ich, buchhalterisch, oder? Und 2002 dann
ja.
Und der quasi an der Kasse, um es mal so auszudrücken.
Der Plattenspieler muss so 90 gewesen sein. Also da, wo eigentlich so die große CD-Zeit kam, also so kurz vorher, habe ich dann nochmal einen Plattenspieler gekauft. Ja.
Wann hast du gesagt, 1990?
Mhm.
Okay.
Und da gab es ja eigentlich schon relativ lange, in Anführungsstrichen lange, die CD, ich glaube, die kam so 88, 89 auf, war aber natürlich auch vom Medium her noch ein bisschen teurer und natürlich von den Abspielgeräten sehr, 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 sehr teuer. Ne?
Jetzt. Oh, hier, ich habe gerade mal in den Inflationsrechner deinen 1000 D-Mark eingegeben.
Ja,
1990, Betrag 1000. Inflationsbereinigt, sagt zumindest mal der Rechner,
müsste
ich nochmal die Quelle überprüfen, 979 Euro.
Okay, das ist immer noch ambitioniert, ja.
Ja, vor allem siehst du mal, was die D-Mark zum Euro, wie gesagt, in der Zeit dann inflationsbereinigt halt jetzt heute wäre.
Ja.
Das ist schon eine Ansage. Holla die Waldfahrt. Ja, ja, genau. Nee, muss ja mit, wie gesagt, ich will ja die Inflation berücksichtigen, aber da sagt der Rechner 979,42 €.
Ja.
Oh, so ist das. Ach, Scheiße. Das muss man sich auch mal zu Augen führen, weil, wie gesagt, wenn man heute über D-Mark spricht und, das wären ja damals, klar waren das, ist es damals ungefähr, war ja nicht ganz 1:2, aber klar, 500 €. Mhm. Aber, ja, zähl mal die Zeit mit drauf.
Ja, 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 klar.
Heutige Kaufkraft, ja, 979 €.
Na gut, so ist es. Ja, dann haben wir doch eigentlich unsere Themenliste durchgearbeitet. Oder?
Ja, also wenn du nichts sonst nicht machst, werden wir quasi durch. Ja, wir können jetzt gerne nochmal über D-Mark, die alten Zeiten. Wir
können jetzt nochmal über den ersten Kontakt
reden.
Über den ersten Kontakt mit einem CD-Player sprechen. Ich weiß das noch ganz genau, wie wir bei uns den ersten CD-Player im Haus hatten. Und die gesamte Familie saß um das Gerät herum, als ob gerade eine fliegende Untertasse gelandet ist. Es war für uns das siebte Weltwunder.
Also der erste CD-Player jetzt noch nicht mal so unbedingt. Also ich kann mich an meinen Lieblings-CD-Player noch erinnern. Ich weiß jetzt leider die Marke nicht mehr, aber der hat eine Schublade für 5 CDs.
Ja, das war bestimmt von Nakamichi, oder? War das nicht die Marke?
Nee, das war kein. Aber das war auf jeden Fall hier Hi-Fi-Modul, ja, was er damals so hatte für die Anlage. Und er hatte wirklich eine große Schublade, in die du die 5 dann reingelegt hast. Nicht auch irgendwie so, wie man die Wechsler so aus dem Auto oder so kennt, ja, diese Kassettenteile, ja, wo du die rein hast, sondern wirklich eine Schublade mit 5. Und das Teil habe ich wirklich geliebt, ja. Das war wirklich ein Top, da habe ich schon lange für gespart. Also das war ein Top-Ding. Ich weiß, wie gesagt, die Marke leider nicht mehr. Aber das war, sagen wir mal so, von den CD-Spielern her, die ich hatte, mein Lieblingsteil, ja.
Das war schon
richtig nice.
Also es gibt ja so 2 einschneidende technologische Momente in der Familie irgendwie, wo ich mich dran zurückerinnere. Ich meine, da gab es sicherlich noch eine Menge anderer Dinge, aber das war der erste CD-Player, weil wir auch ganz relativ früh mit dabei waren. Und das war die erste Satellitenschüssel. Das sind so 2 Momente, die man irgendwie nie vergisst. Und was man da von Heckmeck betrieben hat mit der Satellitenschüssel und was das gekostet hat. Und es gab ja kaum, also so eine inflationäre Markengeschichte wie heute gab es damals ja nicht. Da gab es Katrain, das war so der Marktführer, das waren genau, so die ersten. Dann gab es noch Fuba und Technisat. Diese 3 Marken waren so die größten, sage ich jetzt mal. Und man hat sich natürlich dann für Katrain entschieden und ich weiß, was das für ein Investment war. Also die erste Schüssel mit allen Receivern dann im Haus verteilt. Ich glaube, das waren auch so mit allen drum und dran 6.000 Mark, die das Ding damals gekostet hat. Das war ein richtiges Investment. Ne? Wahnsinn.
Ja, das waren noch Zeiten. Ja.
Ja.
Heutzutage hast du Netflix. Ja.
Ja, ja.
Und alle anderen halt noch.
Und alle anderen. Ja, aber damals Wahnsinn. Ne? Das war ein Kulturschock. Was man da alles für Sender reinbekommen hat. Euro. Ich weiß, das erste Mal Eurosport. Wie, es gibt nur einen Sender, läuft 24 Stunden Sport? Wie geht denn das? Also so die Dinge, die man so gar nicht realisiert hat oder gar nicht dran gedacht hat, dass es sowas geben könnte. Das war Wahnsinn.
Ja. Ja, und dann später mal das Thema Linux-Setup-Boxen. Ja.
D-Box.
Oder generell Receiver, Linux, ja, das Thema.
Ja.
Dann eventuell Premiere hacken oder schwarz sehen.
Ja,
das war immer so ein Thema ja, damals.
Auch in das Thema Dreamboxen war ich stark ja, investiert. Genau. Ne? Also mit Festplattenrekorder und verschiedenen Festplatten und ja, das war Wahnsinn. Ja. Aber die Dreambox hat natürlich auch wahnsinnige Möglichkeiten gehabt zur damaligen Zeit. Wahnsinn.
Ja, das waren so damals die Zeiten, ja.
Oder ein Doppel-LNB, ne?
ja, ja, genau.
Dass du Ausrichtung auf zwei verschiedene Satelliten hattest.
Ja, Astra. Oder Dysac.
Ja, oder eine drehbare, ja, Dysac, drehbare Schüsseln, Motor hatten wir auch. Wir hatten teilweise zwei Schüsseln installiert, ja.
Ja, oder was du damals für Schüsseldurchmesser gebraucht hast, ja, um das alles machen zu können.
Ja, ich meine, du hattest die natürlich auch gebraucht, um, sagen wir mal, Schneefälle auch kompensieren zu können. Also man sollte eigentlich schon mindestens eine 90er haben. Und dann gab es so die Anfänger, die hatten sich da nur eine 60er hingemacht. Und wenn es ein bisschen stärker geschneit hat, dann hatten die Probleme, überhaupt was empfangen zu können. Ne? Ja, ja. Was man alles gebastelt hat, ja. Doppel-LNB. Oder das schielende Auge in der in der Szene. Spitzname, ja. Ja, da hattest du eine Ausrichtung auf Astra und gleichzeitig auf Eutelsat. Muss es aber natürlich auch Receiver haben, die diese Eingänge verwalten können. Mhm. Das hat ja dann alles mit sich gezogen. Also genau, ja. Musstest du mindestens einen Twin-Receiver haben, der das konnte, das Ganze. Ja. Ach ja, das war Technik.
Die begeistert, ja.
Aber das hat auch noch Spaß gemacht. Heute schmeißt du bei Netflix was rein und drückst auf Play und läuft. Ne? Damals ja, musste man
allem,
sich noch...
Vor allem alles aus dem Fernseher, ja.
Da muss man ja sich heute auch Gedanken machen.
Nicht
ja.
mal unbedingt noch 1000 Boxen, ja. Also mittlerweile geht ja alles aus dem Fernseher raus. Ja. Ob man das auch wieder haben will, ist ja auch wieder dieselbe Diskussion wie vorhin mit den Karten. Ja, sobald du deinen Smart-Fernseher ans Internet anschließt, ja, ist ja eigentlich auch, sind die Höllentore ja auch geöffnet.
Ja, das ist richtig. Oh Mann. Na gut, wir könnten jetzt auch noch in das große Thema der Fernsehkarten abdriften. Da gab es ja auch sehr viele Möglichkeiten, auch ja, um vielleicht schwarz zu sehen. Ne? Da gab es auch
ja,
viele.
Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, ja, gerade Premiere war ja so ein Thema damals. Ich weiß nicht, inwieweit das heute mit Sky noch so ein Thema ist. Ja, ich beschäftige mich damit jetzt auch schon Jahrzehnte nicht mehr, aber gerade, du hast die Boxen ja vorhin noch angesprochen, da gab es ja die ein oder andere Möglichkeit, auch über die Firma da was zu machen, wobei das ja auch wieder so ein Rennen war zwischen Premiere und den anderen Anbietern, ja, dann war auf einmal wieder alles dunkel, ja, dann konntest du wirklich nur schwarz sehen.
Ja.
Und dann fing das Rennen wieder an, wer ist schneller, beziehungsweise wie lange ist es offen oder auch nicht, ja. Je nachdem, wie aktiv oder faul man war, konnte man da auch viel Geld für ausgeben, ja.
Ja.
Um sich die Kosten für das Abo zu sparen, da war auch die Frage, was macht dann mehr Sinn, aber das war schon lustig damals.
Ja, und dann musste man spezielle Fernsehkarten haben, die das konnten. Wenn man jetzt mit Fernsehkarten unterwegs war, der Standard war dann WinTV, das war ja von Hapag oder Haupage oder wie man sie auch aussprechen mag.
Genau.
Das war ja so der Quasi-Standard, auch der teuerste Standard, mehr oder weniger. Aber der hat natürlich auch garantiert, dass man immer die schnellsten Modifikationen bekommen hat, um dann auch Premiere zu gucken. Oder ganz früher war es ja noch Teleclub. Vor Premiere hieß es ja Teleclub.
Ja, das ist dann. Aber ich denke mal, heutzutage sagt's den Kids auch Premiere noch was.
Ja, aber Teleclub schon weniger.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und da hat natürlich dann auch, das nützt ja nicht unbedingt nur eine TV-Karte was, du brauchtest dann natürlich auch Rechenleistung. Also wenn du da so einen schwachbrüstigen Pentium drin gehabt hattest, bist du auch nicht so mit weit gekommen. Da musstest du schon mindestens so ein 166er MMX haben. Und MMX war damals so das Zauberwort für diese ganze Geschichte. Also dann warst du aus dem Schneider, weil da hat sich dann diese Multimedia-Extension, wie sie damals ja hieß, bezahlt gemacht. Ne?
Ja, wie gesagt, heutzutage würde sich das eigentlich gar nicht mehr mehr rechnen, ja, weil du hast so viel Alternativen und günstige Angebote jetzt, um irgendwie alle vieles halt gucken zu können da. Wobei, wenn man mal guckt, Dazn hat jetzt, glaube ich, auch wieder DAZN, ja, hat ja auch wieder die Preise erhöht, ne?
Ja. Gerade
für Neukunden und Kurzzeit Bundesliga-Abonnenten, ja.
Ja. Und wenn man sich das alles zusammenrechnet damals, oder wenn man sich das alles im Nachhinein zusammenrechnet, was man dann für diese TV-Karte ausgegeben hat, dann den extra leistungsstarken Prozessor reingebaut hat, dann das und dann das, wie lange hätte man dafür Premiere abonnieren können? Und hätte,
ne? Genau, also, das war ja das, was ich vorhin gemeint habe, ja, mit den Kosten. Ja.
So ist es. Ja. Das ist, aber es war aber so.
Da war ja viel auch die Bastlerei und das Einfuchsen in das Thema, wie gesagt, die Bastlerei, die man hatte, plus das, ich hab's geschafft.
Das
war ja mit viel der Antrieb damals. Und man muss ja auch mal gucken, ja, du hattest halt im Prinzip diesen einen Anbieter, der halt dann seine Abo-Preise ja auch ausgerufen hat. Und wenn die Technik ja mal gelaufen ist und vor allem halt auch lange offen war und da nicht Premiere halt wieder irgendwie gerade ein Update rausgeschoben hat, ja, und du konntest halt nichts sehen, konnte sich anfangs schon rechnen, ja.
Aber, das ist richtig. Ne?
Aber wie gesagt, es war halt nicht gerade, es war nicht sehr anwenderfreundlich,
ja.
Zumindest mal anfangs, ja, bis dann so die einzelnen auch Firmware-Updates für die Boxen dann kamen. Aber ja, das, also, so lange fand ich jetzt, war, wenn du nicht wirklich von Anfang an dabei warst, in dem Thema, ja, war jetzt die Zeit, das Zeitfenster, wo du da wirklich hättest sparen können, indem du viel in die Technik investiert hast, ja, war das Zeitfenster eigentlich gar nicht so groß. Das war halt wirklich eigentlich mehr so die Technik, die dahinter steht.
Ja, die
gerade wenn du es halt auch mit auf der Karte dann für den Fernseher, ja, oder für dein Port oder so gemacht hast, dann war das ganz interessant, ja, was dann technisch dahinter steht, welche Möglichkeiten hast du, welche technischen Lösungen gibt es, ja. Aber ansonsten, boah, mein Gott.
Ja, das gab
einfacher war es nach wie vor, du hast ein Abo bezahlt und Ende.
Ja, es gab ja dann auch eine Vielzahl an Möglichkeiten. Damals gab es ja auch diese Slots, diese Kartenslots an den Receiver.
Ja, die Flashkarten.
Und dann hat man halt immer nur die Karte aktualisieren müssen und die gab es ja nachher noch für andere Kanäle. Es gab ja nicht nur Premiere, es gab da ja auch andere Sender.
Italiener.
Und dann hat man diese Karten da vorne gehabt und es gab ja eine Vielzahl an Möglichkeiten damals, ja. Naja. Gut, gut.
Also wie gesagt, um sich mit dem Thema Technik zu beschäftigen, war das wirklich schön damals. Aber also wer das wirklich gemacht hat, um irgendwie was schwarz zu gucken, also der Aufwand, zumindest mal zu der Zeit, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, der war eigentlich größer als der Nutzen. Ja,
ja
klar. Von daher, mein Gott, wenn du gucken willst, nimm das Geld und zahl das Abo. Ja, ich habe ja selbst auch Premiere, gerade zu Formel-1-Zeiten damals, als die Hochzeit, zumindest mal meine Hochzeit für die Formel 1 war, sehr gerne bezahlt, weil du ja auch dann die ganzen Kameraeinstellungen dann hattest, ja, und auch entsprechend mit die besten Kommentatoren damals einfach Premiere waren, alle meiner Meinung nach. Da habe ich da gerne, ja, für bezahlt.
Ja, ja. Aber wie gesagt, das war die Bastelei. Ne?
Ja, weil, klar, die Bastelei, das auf jeden Fall. Das war damals mit eins der unschlagbaren Sachen, einfach weil du so viel hattest, ja, und auch technisch einfach so viel möglich war. Ja,
ja, es war eine schöne Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, es war eine bessere Zeit, aber es war eine Zeit, wo man sich extrem intensiv mit der Technik auseinandergesetzt hat.
Ja. Ja, und heutzutage bin ich alleine schon im Alter, da habe ich darauf gar keinen Bock mehr.
Ja, heutzutage hat man andere technische Prioritäten, wo man sein Augenmerk drauflegt, sagen wir es mal so.
Ja.
Es ist so. Okay, Das war doch wieder eine schöne Retro-Folge, hätte ich bald gesagt.
Die kleine Ausflug nochmal so in der Zeit. Die Zeitmaschine, ja.
Die Zeitmaschine, ja, ja. Okay, also, jetzt haben wir, glaube ich, auch locker die 2 Stunden. Nee, fast. Noch nicht ganz. Jetzt müssen wir noch ein paar Minütchen reden oder wir müssen jetzt aufhören, damit wir die 2-Stunden-Marke nicht knacken, denn hat nämlich Radio Düsseldorf kein Problem. Okay, in diesem Sinne machen wir es ganz kurz und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Tschüss. Ciao.